Mirabelle und und hier noch ein bitterer Abgang von Grapefruit. Da ist jeder Saarländer davon überzeugt, dass wenn sie sich da in der Qualifikationsgruppe durchgesetzt hätten, wäre das Saarland auch Fußballweltmeister geworden.
Mit Sicherheit.
Es gibt ja nur zwei Gründe, den Wohnort zu wechseln. Liebe oder Job? Jetzt dürft ihr mal raten. Der Job war es nicht.
Liebe!
Thomas sieht so aus, als würde er gerade...
Ich schlachte gerade ein Schwein.
Wieder einmal sind wir zurück. Diesmal wieder nicht im Tonstudio, so wie wir es das letzte Mal hatten, aber immerhin wieder einmal mit einem wundervollen Gast. Und um das Thema gleich so ein bisschen vorweg einzuleiten, könnte man sagen, Berge sind stille Meister und machen schweigsame Schüler. Und ich glaube, dass das allerdings nicht auf meinen lieben Kompagnon Thomas zutrifft, denn der wird nicht so schweigsam sein, wie man sich das vielleicht manchmal erhofft. Hallo Thomas.
Hallo Dietmar, ich weiß, du wünschst dir das sehr, aber ich bin leider heute gar nicht schweigsam. Mir ist eher nach dem Weglaufen. Ich könnte heute wegrennen, wegwandern, irgendwie sowas. Ich hatte gerade unfassbar lange Technikprobleme, aber jetzt habe ich es irgendwie auch mit komischer Technik in diesem Podcast noch geschafft. Ich freue mich, dass wir wieder da sind.
Ja, endlich.
Aber apropos, wir sind da. Wer ist denn heute nicht da? Mhm. Die Weinprinzessin.
Ja, die Quarkfee. Wo ist sie denn?
Ja. Ich höre im Hintergrund immer die Titelmelodie von Baywatch. Kennst du dieses Dumm-Dumm, was am Anfang läuft? Mhm. Weil Sebastian möchte Rettungsschwimmer werden und konnte heute tatsächlich leider nicht dabei sein, weil er heute noch einen ganz, ganz wichtigen Kurs hat. Und deshalb brauchen wir heute Vertretung. Mhm. Und die Vertretung ist eine Konserve namens Sebastian. Hallo Konserve Sebastian.
Vielen lieben Dank. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen und bin echt gespannt, was der Abend bringt. Und dann kann ich an der Stelle gleich mal loswerden, dass ich ein Riesenfan von die Harald-Schmidt-Show zu Gast auf Vater Rhein bin. Wer es nicht kennt, guckt es euch bei YouTube an. 3 Stunden pure Unterhaltung.
Oh mein Gott. Und ich dachte, wir sind ihn los. Nein, er ist doch noch bei uns.
Er ist
doch
noch da. Er ist noch da.
Ich gehe eher davon aus, dass er irgendwo wieder irgendwo in so einem Rewe rumläuft und irgendwelchen Früchten schnuppert.
Ja, also ein Weinseminar zu sagen hat, wenn man einen Wein öffnet, das ist richtig. Aber wo er das gerade angesprochen hat, ich habe tatsächlich heute zur Vorbereitung auch nochmal geschaut, Manuel säuft auf der Mosel, das war eine meiner absoluten Lieblinge. Aber wir wollen heute ja nicht den ganzen Tag über die Harald-Schmidt-Show sprechen, weil unser Gast hat ja noch ganz, ganz viele tolle andere Sachen in seinem Leben gemacht, über die wir eigentlich mit ihm reden wollen.
Stellt mich doch jetzt mal vor!
Wir könnten das tun! Dietmar, du hast doch manchmal so eine kleine Vorbereitung für den
ganz
Gast.
Ganz genau. Erzähl doch mal. Da er schon auf heißen Kohlen sitzt, wollen wir mal reinlassen? Jawohl. Und um es auch wieder so ein bisschen anzubinden, keiner ist perfekt, aber wer im Saarland oder in Nordrhein-Westfalen geboren wurde, ist schon nah dran. Er ist Vater, Autor, Moderator, Redaktionsleiter, Hobby-Ahnenforscher, Wandermeister, wandernder Chronist, ein Jahresnarr, ein Kölsche Jung, Watzmann-Ostwand-Bezwinger, Wegpate, Redner, Preisträger, Fußballer, Bierbotschafter und Genossenschaftsfan, Comedian, Wein und last but not least ein Karohemdenliebhaber. Herzlich willkommen bei In Vino Wer Wie Was, der Mann mit den abgewetzten Sohlen, Manuel Andrack. Herzlich willkommen.
Hallo. Ich höre den Applaus von Tausenden.
Ja. So, du hast gerade bei Karohemden-Liebhaber hast du gerade so ein bisschen geschmunzelt, beziehungsweise.
Ja, da habe ich ein bisschen gezuckt. Also vieles war sehr, sehr gut. Also was Watzmann-Ostwand-Bezwinger und sowas. Und alles richtig, aber wahrscheinlich habe ich das mal im Interview im Suff gesagt, dass ich Karohemden liebe. Aber aktuell habe ich sogar ein gestreiftes an unter dem Pullover. Nein, das war, glaube ich, eher ein Scherz, weil Wanderer ja klischeemäßig irgendwie nur Karohemden anhaben. Und tatsächlich.
Ich habe es tatsächlich, ich muss dir gestehen, du hast es nie erwähnt, zumindest nicht meines Wissens nach. Ich habe es tatsächlich mir ein bisschen aus meinen kleinen, dicken Fingern gesogen, weil immer so, wenn ich Fotos von dir allerdings sehe, wenn du wandern bist und so, dann hast du durchaus einfach dieses, ich sag mal, die Uniform an, oder?
Ja, weil irgendwie man kann zu den hipsten Outdoor-Firmen gehen, bleiben halt einfach kariert. Und da muss ich jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfinden und nehme natürlich alles von meiner Lieblingsfirma Klepper. So, haben wir das jetzt auch schon platziert. Aber ich verstehe, ich darf vielleicht dieses kleine interne Geheimnis verraten, dass wir schon vor einem guten Monat verabredet waren und ich dann von eurer Weinprinzessin die letzten Instruktionen bekommen habe, wann man sich einzufinden hat am Computer und bla bla bla. Und dann stand da was von Länge 3 Stunden und ich musste am nächsten Morgen um 5 Uhr aufstehen und wollte da jetzt nicht, ich meine, was macht ihr in 3 Stunden? Also da wären ja, ich habe jetzt hier 3 Flaschen gekühlt, wollen wir die jetzt alle austrinken? Ich denke, wir kosten die nur, ja, aber ich meine, in 3 Stunden kann man ja wirklich alle Flaschen austrinken. Das so, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Heute Abend sind wir verabredet und ich habe auch Zeit für 4 Stunden, Jungs. Nur, dass ihr es wisst.
Ja, perfekt. Sehr da so. Freuen wir uns sehr. Der Hintergrund ist, Manuel, wir haben einfach keine Freunde und wir suchen uns immer Menschen, die mit uns mal so einen Abend verbringen wollen, weil sonst niemand mit uns reden möchte. Richtig. Ach so. Und danke, dass du den Abend heute mit uns verbringst.
Das finde ich gut. Das finde ich noch eine, ja genau, ich habe auch zuletzt gelesen, es gibt mehr Männer, die Podcasts machen, als die sie hören. von daher, da ist auch schon mal ganz schlau, dass ihr zu zweit seid. Da hört es vielleicht einer. Und
wir wechseln uns auch immer ab.
Mit Hören.
Ja.
Ist
ja
klar. Ja, weil also ein Podcast, der 2,5 Stunden lang war, so, okay, gut. Aber wir werden, wann öffnen wir den ersten Wein?
Der lässt nicht mal so lange auf sich warten, kannst du sicher sein.
Ja, das finde ich gut.
Da kannst du sicher sein. Ich habe ja auch schon so langsam
nicht mehr.
Leichte, trockene Zunge, also.
Ja, genau. Und unter traubt.
Aber wir müssen noch zwei, drei Fragen zum Wandern stellen und dann darfst du auch an den ersten Wein ran. Wandermeister, wie kam das eigentlich zu diesem Titel? Ich habe den vorher nie gehört.
Nee, ne, den habe ich mir auch relativ neu zugelegt. Also irgendein Journalist hat mal vor 15 Jahren mit dem Wanderpapst angefangen und dann haben es alle abgeschrieben. Und ich habe mich da eigentlich nie richtig wohl mitgefühlt. Also das ist mir einfach zu spirituell, zu klerikal. Außerdem, ich meine, Päpste gibt es wie Sand am Meer, ne? Also nicht nur die beiden Amtierenden, sondern auch noch irgendwie Krawattenpäpste und Kulturpäpste und Literaturpäpste, keine Ahnung. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass vor ein paar Jahren hat mir wahrscheinlich auf Druck seiner Eltern so ein 9-jähriger Junge ein Bild geschenkt, ein selbstgemaltes, bei so einem großen Wanderevent, keine Ahnung, 150 Wanderer. Und vor der Wanderung, ganz süß, legt er mir dieses Bild hin, wo so ein Mann ist, der wandert durch die Wälder. Und darüber stand für den Wandermeister Manuel Andrack. Und das fand ich sehr, sehr schön. Also, und dann habe ich das immer so erzählt, aber jetzt so seit 2 Jahren verkünde ich das so ein bisschen offensiver, weil ich finde, das passt. Weil man sagt ja auch, die Lehr- und Wanderjahre, ne, die gibt es ja. Also, und früher war das ja quasi Pflicht für alle Gesellen, durch die Welt zu wandern. Und gibt es natürlich auch ein berühmtes Buch von Goethe, Wilhelm Meisters Lehr- und Wanderjahre. So, und die Lehrjahre und Wanderjahre, die habe ich jetzt hinter mir, die Gesellenjahre. Und jetzt bin ich halt der Wandermeister. Aber, und das bin ich tatsächlich auch ganz, ganz ohne Ironie schon gefragt worden, ich habe bisher noch keine Auszubildenden. Ja?
Keine Jünger.
Ja, sozusagen, genau, Wanderjünger, ja.
Wann bist du das letzte Mal, oder wann hast du das letzte Mal deine Wanderschuhe angeschnallt gehabt jetzt?
Naja, die Wanderschuhe ziehe ich jeden Tag an, wenn ich mit dem Hund rausgehe, also vor 2 Stunden. Oh. So richtig in Anführungszeichen vor 1, 2, 3 Tagen. Vor 3 Tagen, da war ich in Österreich.
Ja. Wie viele Kilometer machst du im Jahr?
Ach ja, ist auch so eine Standardfrage, ich weiß es nicht. Ich recherchiere es nicht, es ist aber nicht so unfassbar viel, weil die meisten Touren, die ich mache, schon relativ kurz sind. Also ich bin ja jetzt Es gibt da ja irgendwie so manische Wanderer, die irgendwie von April bis Oktober quasi unterbrochen jeden Tag 30 Kilometer laufen. Auch so ein Weitwanderer bin ich eigentlich nicht. Ja, ich wandere halt so irgendwie im Jahresschnitt zweimal die Woche. Aber dann auch eher mal so 6 Kilometer, 8 Kilometer. Ich glaube, ich komme so auf 1500 bis 2000 im Jahr.
Wow, nicht schlecht.
Ja, aber wenn du es fast täglich machst und da kommen natürlich auch noch 5-6 Kilometer jeden Tag mit dem Hund dazu, dass es schneller reicht.
Aber man kann ja wirklich behaupten, eigentlich das Wandern ist schon etwas, womit du auch, also jetzt nicht nur mit dem Wandern selbst, aber vor allem einfach, wenn du darüber schreibst, ja auch, schon auch davon leben kannst mittlerweile,
oder? Das ist mein Beruf, ja.
Ja, genau. Das ist verrückt, würde jetzt auch nicht jeder denken, dass man sagt, vom Wandern kann man eigentlich im Grunde genommen schon so seine...
Ja, fand ich auch erst verrückt, hat sich auch natürlich so nach und nach entwickelt, aber wenn man dann doch tiefer in die Wanderszene einsteigt, ja, trifft man schon einige Leute, die vom Wandern leben sozusagen, weil sie Wege vermarkten, Wege erfinden, Wege betreuen und so weiter. Also da gibt es schon einige Dutzend Menschen in Deutschland, die vom Wandern leben.
Du hast vor gar nicht allzu langer Zeit einen Wanderweg eröffnet und da musste ich so schmunzeln, weil die Stadt, in der du das getan hast, eigentlich ein bisschen mein Leben begleitet. Ich bin dort damals aus Österreich gelandet mit meiner Mutter zusammen, habe dann sagen Ausbildung in Kiel gemacht und bin dann wieder zurück, um dort ans Theater zu kommen, nämlich Bremerhaven. Und das hat mich total gewundert, dass Bremerhaven einen Wanderweg
hat. Was kommt denn jetzt? Ja. Das war auch sehr interessant. Ja, also Bremer war, ja gut. Also mit Wandern, also wenn man so erstmal so ein bisschen das Stichwort Wandern hört, denkt man nicht zuerst an Bremerhaven.
Richtig.
Das ist schon richtig, deswegen fand ich aber die Anfrage trotzdem lustig, weil... Ja. Auch das Thema Stadtwandern nicht zu vernachlässigen ist. Also ich meine, es kommt ja auch einfach darauf an, den Leuten irgendwie eine Alternative zum Auto zu bieten und eben auch, ja, auch den Einheimischen durchaus irgendwie eine Alternative eben zu Fahrrad zum Beispiel zu bieten. Und das ist jetzt nicht der grünste Wanderweg der Welt, da ist auch viel Asphalt, was ich ja normalerweise natürlich nicht so schätze als Wanderprofi. Aber die haben das irgendwie sehr fantasievoll auch durch einige Parkanlagen gelegt und man kriegt was mehr, man kriegt was mit irgendwie von den alten Hafenanlagen, von den neuen Hafenanlagen, von dem Meer natürlich, beziehungsweise es ist ja eigentlich in Bremerhaven kein Meer, sondern ne,
der, das ist die Weser.
Die ziemlich breite Weser, genau.
Richtig.
Und aber da mal ein Teich und dieses und jenes und auch eine Möglichkeit einzukehren. Und ich fand das irgendwie ganz lustig und das ist ja dann auch immer so, dass es natürlich in so, sag ich mal, nicht gelernten Wanderdestinationen plötzlich für eine riesen Aufregung sorgt. Also da war dann ein mega langer Bericht im Radio Bremen, im Fernsehen und auch im Radio. Und ich fand das sehr, sehr schön. Also das war eine gute Stimmung und ich war sehr, sehr gerne in Bremerhaven. Übrigens das erste Mal. Das ist ja auch immer natürlich eine tolle Gelegenheit für mich, Deutschland kennenzulernen, indem ich dann zum Beispiel zu solchen Wegeeröffnungen eingeladen werde.
Und das finde ich auch sehr schön. Also zum Beispiel auch, glaube bei Thomas ja auch, der auch viel umherreist, aber auch bei mir in meinem Beruf. Jetzt bin ich gerade in Paderborn und auch für mich das erste Mal, dieses Städtchen zu besuchen. Und ich finde, jede Stadt hat irgendwo auch etwas Schönes. So eben auch Bremerhaven durchaus, die ja viel gemacht haben. Also das ist ja der ganze Bereich mit diesem Klimahaus. Das war früher alles Parkplatz. Ne? Das ist ja unheimlich, das Auswandererhaus.
Das Auswandererhaus ist mega. Also ich meine, wer da noch nicht war, der gehört gehauen. Also genau. Da haben die was hingestellt, was wirklich mehr Reisen wert ist.
Richtig. Und dann gibt es dann noch den Bürgerpark, der ist sozusagen der größte Rhododendron-Park, glaube ich auch, zumindest Raum Bremen, Bremerland ist.
Da ging es nicht weit. Ne? Aber hier, wenn ich ja kurz mal reingrätschen darf, also ja. Wandertipp für Paderborn ist der Paderborner Höhenweg. Ja, der ist auch gar nicht so kurz, den kann man in zwei Teilen gehen. Der ist 35 Kilometer insgesamt, Südteil. Und im Nordteil, glaube ich, nee, im Südteil, also es ist alles noch Paderborner Stadtgebiet und im Südteil tatsächlich hast du den höchsten Paderborner Gipfel, der immerhin auf 200 Meter ist. Und das Interessante ist, und das habe ich da auf dieser Höhe noch nie erlebt, es gibt ein richtig stattliches Gipfelkreuz und ein Gipfelbuch mit teilweise anzüglichen Eintragungen. Also ich habe da zum Beispiel irgendwie gelesen, wir sind hier zusammen auf den Höhepunkt gekommen. So, und, also die Paderborner, ja, die faustdick hinter den Ohren haben es die.
Diese du. Konservative Gegend, auf einmal kommen sie mit sowas um die Ecke.
Ich sage dir, ich werde hier morgens um 6 mit lauter Glockengeläut hier geweckt. Ja. Ja,
das ist ja das Beste überhaupt.
Ja, ja.
In meinem Dorf hier im Saarland ab 7. Ja. Aber das finde ich, also kann ich mir in meinem, ich vermisse das mittlerweile, wenn ich im Urlaub bin oder so, alle Viertelstunde die Glocke zu hören. Das, ja, das strukturiert das Leben einfach.
Ja. Du hast gerade Saarland gesagt. Das ist ja heute unsere Aufgabe, wie man sicherlich schon lesen konnte, dass wir heute mit dir saarländische Weine verkosten. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen, uns das zu geben? Weil das war nicht leicht.
Ja, ich wollte es euch ja nicht so leicht machen.
Danke, hast du geschafft.
Dazu muss man ja sagen, also das Saarland ist ein sehr, sehr kleines und feines Weinbundesland und ich glaube irgendwie, vielleicht jetzt mal außer den Stadtstaaten, Bremen, Hamburg und Berlin, das Bundesland wahrscheinlich mit den wenigsten Winzern, obwohl Niedersachsen hat, na, obwohl mittlerweile, naja, keine Ahnung. Weil, man muss ja dazu sagen, an der Saar gibt's im Saarland kein Wein. Es gibt zwar herausragende Weine an der Saar, Egon Müller ist ein Beispiel, jetzt in den letzten Jahren hochgeschossen, Van Volksem mit seinem Saar-Riesling, natürlich jedem bekannt, Günther Jauch mit seinem Weingut Ottgraven, VDP-Weingut. So, das sind aber alles in Weinflächen in Rheinland-Pfalz. Das heißt, wenn man mit dem Zug von Trier die Saar runterfährt, kann man das auch wirklich sehen, dass dann unterhalb von Saarburg in Serrich sind die letzten Weinfelder. Und dann ist einfach nicht mehr der Boden so, dass da Weinbau möglich ist. Da fangen dann halt die Wälder links und rechts der Saar an. Deswegen gibt es die einzigen Weinflächen im Saarland an einem kleinen Stückchen, dass die Saarland auch an die Obermosel grenzt, im Westen. Und das ist gegenüber einem berühmten Ort in Luxemburg, Schengen. Ja, kennt jeder Europäer. Viele verfluchen es, die meisten lieben es. Und da gibt es natürlich auch auf der Luxemburger Seite wahnsinnig viele Rebflächen. Aber da gibt es den Ort Perl, unterschieden in Perl-Perl und Perl-Nennig und Perl-Borg. Unterschiedliche Ortsteile. Und da gibt es so ungefähr 8 saarländische Winzer. Und wenn ich das auch vorwegnehmen darf schon mal, das ist natürlich nicht leicht, an diese Weine zu kommen, weil da auch bundesweit, wenn ich das irgendwie erzähle, in was für einem Paradies die saarländischen Winzer leben, die machen fast ausschließlich Direktvertrieb. Also heißt, das heißt, du wirst keinen Weinladen in Deutschland, keine Vinothek, keinen professionellen Weinvertrieb finden, wo es saarländischen Wein gibt, weil die das alles im Land selber verhökern. Ne? Also da, wenn ich da anrufe, Petken Dahm, Herber, Schmidt-Weber, Karl Petken, wie sie alle heißen, und sag, ich hätte gerne nochmal 2 Kisten Grauburgunder, dann stehen die am nächsten Tag, ist der Mitarbeiter mit der Kiste da. Und das ist natürlich genial für die, ne? Weil dann haben sie keine Zwischenhändler, keine Vertriebler. Und die Kohle von dem ganzen Wein bleibt bei ihnen, beziehungsweise dann eben meistens im Saarland.
Ja, bei einem Anbaugebiet von, ich glaube, weniger als 1.000 Hektar insgesamt.
Ja, es ist nicht viel, natürlich nicht. Ja.
Es ist wirklich nicht viel. Nee.
Aber dann lass uns doch mal einen trinken.
Ja, das ist, ja, das ist aber eine saugute Idee. Das sage ich doch jetzt schon seit Stunden. Also mit welchem Wein fangen wir denn da an? Der hat ja da oben so Manschetten. Ich weiß
nicht, warum wir 3 Stunden aufzeichnen.
Ja, ja, jetzt greife ich es langsam, ja.
Wir fragen unsere Weinprinzessin. Weinprinzessin, welchen Wein sollen wir auswählen heute als Ersten?
Ja, dann werde ich mal hier die große Ziehungsrunde starten. Und wie ihr schon gesehen habt, gibt es heute keinen Ziehungseimer, denn unsere Weinflaschen sind wirklich so klasse eingepackt. Also muss ich wieder mal sagen, das sind hier diese schönen bunten Stoffbeutel, oben alles sauber abgeklebt, keine Chance, irgendetwas zu erahnen. Und da wurde sich richtig viel Mühe gegeben und das ist absolut klasse, das möchte ich nochmal betonen. Und deswegen ziehe ich jetzt hier einfach mal ganz wild hier eine Flasche aus diesem Dreier-Konvolut raus und wir starten mit dem Wein von Manuel Andrack.
Na,
bitte.
Dann.
Da muss ich mal eben kurz los zum Kühlschrank.
ich gerne meine altbewährte Reisetasche, die ich jedes Mal vorbereite, wenn du weißt, meine
Na, ich habe hier neben mir eine IKEA-Kühltasche mit 3 Kühlpacks. Und die müssen halt jetzt den Abend reichen.
Ja, Manuel, wir verstehen uns, genauso habe ich es ja bei mir auch. Das.
Uah. Ja, ich habe hier so einen Kellner.
So. Ich sehe schon, das ist mit Korken.
Ja, ist mit Korken.
So, dann schauen wir dreimal, dass wir unsere Flaschen aufkriegen.
Schon geschehen.
Schon geschehen. Der Profi ist schnell.
So, ist auch schon im Glas. Der Profi kann auch sagen, es ist ein Weißwein.
Das ist sehr gut.
Ja, aber das ist natürlich dank Klimawandel gibt es natürlich auch immer mehr Roten, Spätburgunder und sowas im Saarland.
Es wandert leider alles etwas aufwärts. Ich habe neulich war ich in der Champagne im Urlaub und habe gelernt, dass die Champagne möglicherweise in 50 Jahren zwar noch Champagne heißt, aber kein Champagner mehr herstellt.
Das müssen ja eigentlich sehr kältere Regionen sein, ja.
Ja.
Also nochmal ganz kurz zu den Weinen im saarländischen, bei saarländischen Rebflächen. Es ist ungefähr knappe 30 Prozent werden ungefähr von aufgeteilt auf Ruhländer, Grauburgunder, glaube ich, und Weißburgunder. Und dann kommen so diese speziellen Rebsorten, die dort angepflanzt werden. Auxerrois, Elbling, auch Müller-Thurgau, das ist aber auch ganz schön unter 10% da nur noch. Sauvignon Gris, Riesling, also die sind da noch ganz, ganz wenig vertreten. Und ich bin wirklich gespannt, was wir jetzt gleich hier im Glas haben. Ja. Weil du hast ja auch gesagt, du wolltest eigentlich auch so die speziellen Rebsorten aus dem Saarland.
Genau. Also ich habe geschwankt zwischen Elbling und diesem hier. Darf ich ja jetzt noch nicht verraten, ne?
Ich glaube, es ist kein Elbling, was hier drin ist.
Nee, also Elbling ist ja wirklich das, ja, also prinzipiell fragt man sich, also das ist ja auch noch Weinanbaugebiet Mosel, was ja eben früher Mosel-Saar-Ruwer hieß.
Ja.
Aber wie gesagt, hier haben wir es ja definitiv mit einem Moselwein zu tun.
Ja.
Und an der Obermosel, da haben wir ja nicht mehr reinliches Schiefergebirge, ne? Von daher ist das dann auch nicht so rieslinglastig wie an der restlichen Mosel. Und das Spannende an dem Elbling ist ja, es ist natürlich wie an der ganzen Mosel auch die saarländischen Anbauflächen seit Römerzeiten bewirtschaftet, quasi ununterbrochen. Und dieser Elbling ist wohl angeblich auch noch eine Rebsorte, die sich aus, die einfach 2000 Jahre alt ist.
Mhm.
Und der Name kommt nicht daher, dass das ursprünglich an der Elbe angepflanzt wurde, sondern es kommt von Albus, Albus Weiß. Ist halt eine weiße Rebsorte, Alpling eigentlich, ja.
Ja.
So, ich habe schon gesehen, Dietmar hat hier wie so ein Vollpro die Farbe getestet.
Ja, das soll aber auch immer nur so aussehen. Es soll nicht verunsichern. Ja.
Ne? Also, das ist nur eine Show bei ihm. Der Mann ist
das kenne ich, das kenne ich. Ja, das ist, ich habe auch schon viele Weinverkostung macht fürs, ne? Also eigentlich muss man ja hier da so ein Glas, so ein weißes Blatt Papier hinterhalten. Also es ist eine sehr, sehr helle Farbe.
Sehr hell. Sehr hell.
Er riecht auch sehr frisch.
Ja.
So, und ihr, nach welcher Frucht das schmeckt, das müsst ihr jetzt sagen.
Okay. Also, erstmal Prost.
Ja, Manuel, hast du einen Trinkspruch für uns?
Ich habe einen Trinkspruch, ja, den habe ich auch tatsächlich an der Mosel gefunden. Warte, ich muss ihn aber ablesen, der ist so doof. Wer 80 Jahre vom Weine trinkt, als Greis erst in die Grube sinkt. Gar nicht schlecht, oder?
Ja, schön.
Darauf ein 80 Jahre vom Weine trinkt, als Greis erst in die Grube sinkt. Ja. Kanntet ihr ja noch nicht, freut mich.
Nee, den kann du überhaupt noch nicht.
Ich dachte so...
Nee, überhaupt nicht. Du, das ist wirklich immer wieder verwunderlich, was man einfach an Trinksprüchen alles benutzen kann oder sich zu einem Trinkspruch machen kann. Und das ist immer so erfrischend, dass es eben nicht immer nur diese Trinksprüche sind, die man so allgemein kennt. Ja.
Da kann ich euch mal eine Weinwanderung in Sachsen empfehlen.
Ja.
So zwischen Radebeul und Meißen. Und da gibt es irgendwie so ein größeres, sehr, sehr schick gemachtes Weinberghäuschen. Und da ist wirklich so eine ganze Sammlung von den härtesten, da sind aber auch wirklich frauenfeindliche dabei, also deswegen will ich da, ne, hab ich die, auf diese Auswahl nicht zurückgegriffen. Also da sind bestimmt 30, 40 Hardcore-Weinsprüche drauf. Also das kann ich euch dann mal empfehlen als,
ja,
als wie sagt man, nicht Familienausflug, sondern als Firmenausflug, als Podcast-Ausflug.
Ja, als Podcast-Ausflug.
Ja, zum Beispiel, ja, zum Beispiel wandern wir ja mit dir mal dann entlang.
Ja.
Ja, Weinwandern bin ich ganz groß. Also das war 2017 hat das Deutsche Weininstitut mich beauftragt, alle 13 Anbauregionen abzuwandern. Nicht komplett, aber eben da schöne Wege zu empfehlen, weil in den Anbauregionen werden dann doch oft Wege mit zwar einem sehr, sehr großen Weinbezug, Weinlehrpfade, bla 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 empfohlen. Aber die Wege sind nicht schön, ne? Weil dann doch viele Wege in den Weinbergen, um es den Winzern leichter zu machen, asphaltiert sind. Und das erfreut ja den Wanderer nicht so, bla bla bla. Aber es gibt natürlich in jeder Anbauregion auch fantastische, wirklich sehr, sehr schöne, abwechslungsreiche Wege. Und die habe ich dann abgewandert und empfohlen. Und ja, da lernt man dann schon ein bisschen was kennen in den Anbauregionen, auch in Sachsen.
Okay. Fangen wir mal einfach ein bisschen über den Wein hier zu sinnieren und mit unseren kleinen, schwachen Begebenheiten unseres Könnens ihn ein bisschen zu auseinanderzunehmen. Thomas, was sagst du?
Mir fällt das total schwer, jetzt die eine Sache rauszuhören aus diesem Wein. Ich finde, er ist im Abgang hat er was etwas Bitteres, also vielleicht was leicht Grapefruitiges. Also ich bin bei Bitter aber auch sehr, sehr, stelle ich mich sehr an. Ich finde den sehr kräuterig. Es wäre sehr viel, als wäre da so eine Kräutersammlung mit reingekommen. Ganz leicht Muskat, vielleicht eine helle Birne oder sowas. Hm. Dietmar, was meinst du?
Also ich bin so bei gelben Früchten ein bisschen mehr. So Mirabelle zum Beispiel. Mirabelle Quitte. Das ist kommt bei mir so Quitte vor allem durch.
Quitte gefällt mir.
Was ich schön finde an diesem Wein ist, dass er so säurearm ist. Und wie man mittlerweile weiß, auch die Männer, die diesen Podcast nicht hören, wissen das. Ich mag säurearme Weine, weil das sonst bei mir in meinem Hals immer so schnell ja wehtut. Und das finde ich auch unheimlich schön. Also, dass das so ein ganz weicher Wein ist. Ich glaube aber auch, dass der noch nicht so alt ist. Weil der wirkt auch noch sehr hell. Laut Henrik Thoma würde man jetzt sagen, das heißt jetzt nicht unbedingt immer was, wenn Wein relativ noch sehr hell ist. Aber was wir auch bei ihm gelernt haben, war, dass Rotweine, wenn sie älter werden, werden heller und Weißweine, wenn sie älter werden, werden eher ein bisschen dunkler, also können dunkler werden. Könnt mir vorstellen, dass es ein junger Wein ist. Und säurearm. Also hat auch so ein bisschen leicht was Französisches, auch so ein bisschen Chablis-mäßig, aber nur ganz leicht.
Ich hätte gerne den Publikumsjoker. Ich würde gerne einmal die Prinzessin aus der Dose fragen, wie sie ihn findet.
Ist auf jeden Fall so der Geruch von Waldboden. Leicht pilzig, bisschen, ne, also nicht pelzig, sondern wirklich pilzig, so nach Pilzen. Pfifferlinge, Champignons, Maron, bisschen Hibiskus. Also ihr merkt, ich war heute in einem Bioladen, nicht einfach nur bei Edeka. Und geschmacklich ist er auf jeden Fall auch komplett anders, als er riecht. Und absolut klasse, also wirklich sehr, sehr, sehr lecker, sehr weich, sehr vollmundig, Bouquet, blumig, einfach klasse. Und was ich sagen kann, was richtig gut passt dazu, sind so kleine Brotchips mit Knoblauchgeschmack, denn ich habe hier so eine kleine Tüte und er snackt da immer noch so ein bisschen.
Brotchips, ich glaube, das sind Bananen, wie jedes Mal. Er kaut eine Banane und dann
ja, haut er immer welche Früchte raus. Darf ich zu den bisherigen Wertungen was sagen?
Ja, bitte unbedingt.
Weil ihr habt mich sehr, sehr inspiriert, muss ich echt sagen. Gerade zuletzt die Weinprinzessin. Also ich meine, das wäre normalerweise auch so mein Niveau gewesen, lecker. Mirabelle und hier noch ein bitterer Abgang von Grapefruit. Wobei, wenn ihr das sagt, dann schmecke ich das auch tatsächlich. Wobei ich das Bittere eher als Säure deuten würde. Also ich finde den Wein doch durchaus, obwohl Auxerrois eigentlich keine komplizierte, ich habe Sporung. Obwohl das keine Scheiße. Obwohl es sich bei der Sorte, die ich noch nicht nennen werde, um eine doch recht einfache Sorte handelt, ist der doch, finde ich, ganz schön komplex. Weil genau was der Kollege Weinprinzessin gerade sagte, dieses Weiche, das kommt erstmal, dieses Weiche und Fruchtige, und dann hat es halt, egal ob man das jetzt als säurebetonten Abgang oder bitteren Abgang deutet, doch noch irgendwie noch eine andere Struktur. Ne? Mhm.
Ja, nein, ich finde ihn unheimlich süffig auch. Also den kannst du wirklich relativ schnell trotzdem trinken und trotzdem hast du nicht das Gefühl, irgendwie das ist so ein ich schlinge ihn mal schnell runter Wein, sondern ist sehr angenehm, sehr sehr weich, was auch Sebastian gesagt hat. Aber ich empfinde die Säure jetzt nicht so stark, wie du vielleicht denkst. Für mich ist sie nicht stark, da habe ich schon ganz andere im Rachen gehabt.
Nö, stark finde ich ja auch gar nicht, weil sonst wäre die ja von Anfang an im Fokus. Nee, stark genau. Ist die nicht.
Nee, ist wirklich schön. Also ich würde jetzt mal tippen, es ist kein Elbling, ja.
Und kein Riesling und kein Grauburgunder. Und kein Spätburgunder und kein Merlot und kein
Chianti. Und kein Roter, ja genau.
Ja, nein, Auxerrois. Primitivo ist das nicht.
Ja, Auxerrois ist dann letztendlich, jetzt wo wir es wissen, tatsächlich, ja klar, das passt. Das passt wirklich. Ich hätte eher damals, als wir so die Aufgabe bekommen haben, hätte ich eher gedacht, jetzt kommen alle mit Elbling an, weil das so eigentlich so die Rebsorte ist, die am noch wenigsten zu vertreten ist. Aber
also außerhalb von Frankreich ist das schon irgendwie verhältnismäßig eine sehr, sehr große Auxerrois-Fläche im Saarland. Ja. Also das würde ich schon als typisch saarländischen Wein bezeichnen.
Auxerrois, ich glaube, wenn ich das so richtig noch im Kopf habe, ist benannt auch nach einer französischen Stadt, nämlich Auxerre.
Auxerre war beim Fußball erfolgreich in den 80er oder 90er Jahren.
Ja. Und was ich auch gelesen habe, ist, dass der Auxerrois auch in manchen Gegenden, also auch ein Malbec wird zum Beispiel als Auxerrois bezeichnet. Und deswegen gibt es ja manchmal immer so ein bisschen Verwechslungen. Eigentlich sollte die Rebsorte heißen, warte mal, ich habe es, glaube ich, irgendwo hier mal kurz notiert gehabt, Blanc de Lacconixie, also Auxerrois Blanc de Lacconixie, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, wäre die offizielle Bezeichnung dafür. Nur damit man sich nicht verwirrt, wenn man dann mal ein Auxerrois bestellt und dann plötzlich ein Rotwein kriegt.
Aha. Ja, also die Stadt selber, ich habe es jetzt auch nochmal gerade gegoogelt, die ist gar nicht so groß, 35.000 Einwohner, liegt auch quasi für Frankreich gesehen relativ weit nördlich. Sag ich mal, aber gar nicht so weit weg von Paris. Also so Höhe Bodensee. Hat eben diese, steht auch direkt irgendwie nach 6 Zeilen aus der Gegend um Auxerre, stammt die Rebsorte Auxerrois. Verrückt. Ne?
Sehr schöner Wein, aber wirklich, Manuel,
ja.
Wirklich,
ja, sehr, oder? Sehr schöner Wein. Und ihr habt natürlich recht gehabt mit dem Alter, also er ist tatsächlich von letztem Jahr, ein 2021er. Ja. Das Weingut habe ich jetzt auch schon verraten.
Wir kennen uns nicht unbedingt so mit Weingütern da so aus. Also ich habe zwar auch so ein bisschen mal geforscht, was gibt's da alles für Weingüter, und kam dann auf Weingut Hartmann, Schloss Saarstein, Karl Petken, Petken Dahm, Zilliken. Das sind halt so Namen. Nur tatsächlich für meiner Warte aus, ich weiß nicht, wie es mit Thomas ist oder mit der Weinprinzessin.
Ihr kennt euch da einfach nicht aus.
Das ist einfach ein Weg, den ich bisher noch nicht gegangen bin, aber den ich mit Sicherheit noch gehen werde.
Also es lohnt sich echt, von der saarländischen Seite sagen, es lohnt sich schon allein irgendwie wegen des Austauschs auch mit der französischen und der luxemburgischen Seite. Ne? Mhm. Also da mal in Schengen zu sein, da mal auch ein bisschen rumzugehen, da mal in die Weingüter zu gehen. Das ist ein Dreiländereck, einer der wenigen Dreiländerecke in Deutschland, weil eben dann auch, wenn das Saarland zu Ende ist, dann fängt auch direkt auf der östlichen Saarseite Frankreich an. Mhm. Und also es ist eine wirklich spannende Gegend und eine spannende Weingegend und quasi so ein europäisches Zentrum durch dieses Schengen-Abkommen. Deswegen hat man das ja auch genommen. Und zum Weingut kann man sagen, also das ist Weingut Karl Petgen, zur Zeit von Peter Petgen geführt, das älteste saarländische Weingut von 1720. Und es war ein sehr, sehr schwieriger Jahrgang für den Peter. Deswegen habe ich auch diesen Wein von seinem Weingut ausgewählt, weil er wirklich das Pech hatte, als einziger, muss man sagen, an der Mosel, an der Gesamtmosel, einen Großteil seiner Flächen schon im Mai hat er letztes Jahr verloren.
Ach, die
Schande. Durch so einen Anfang Mai-Frost. Mhm. Also das war, an allen ist es so halbwegs vorbeigegangen. Die hatten einen halben Grad plus, einen halben Grad minus und haben die Trauben gerade so vertragen. Und das war klimatisch dann so, dass es wenige Stunden genau in seinem Weinberg minus 5 Grad war. Banks. Und da war nichts mehr zu wollen. Und dann war es ja auch ein sehr, sehr verregnetes Jahr, letztes Jahr. Ja? Und trotzdem hat er irgendwie diesen sehr, sehr schönen Auxerrois gezaubert. Das finde ich schon klasse.
Sehr, sehr schön. Ja, ich bin tatsächlich auf meiner Recherche mal auf dieser Bericht bei Karl Petgen, ich erinnere mich, auch mal gelandet. Ist auch ein großer Familienbetrieb.
Ja.
Und es sah auch auf der Website schon sehr, sehr schön und harmonisch aus, was ich da sehen konnte. Und ich, an der Geschichte, die du gerade erzählt hast, sieht man erstmal wieder, wie sensibel und wie schwer eigentlich Weinanbau ist. Und wenn man auch diese Steilhänge sich da so vorstellt, ne, indem man dann auch die ganzen Trauben lesen muss, das ist
wobei, eine Heidenarbeit. Wobei Obermosel ist nicht Steilhang, ne? Also das ist, wie gesagt, also das ist eben nicht reinigstes Schiefergebirge, wie man es an der Mittelmosel oder an der Untermosel kennt, sondern das ist eher sanfthügelig. Ja? Mhm. Also die können da auch durchaus mit dem Traktor rumfahren. Also der Karl Petgen hat auch von einem anderen sehr interessanten Weingut Thorn, wo das Weingut selber ein Schloss ist, was in Rheinland-Pfalz liegt, die aber sehr, sehr viele Weinflächen auf dem saarländischen Gebiet hatten. Da hat er jetzt noch irgendwie zusätzliche Flächen gepachtet, weil die nicht weitermachen konnten, sollten. Also das ist kein kleiner Betrieb, Karl Petgen, aber ein sehr ambitionierter Betrieb. Und ich finde, die machen durchweg ganz, ganz tolle Weine. Also das ist auch jetzt privat der letzte saarländische Winzer, wo ich noch persönlich mir zwei Kisten geholt habe beim Weinfest in Perl. Ein Rosé und ein Weißburgunder, wunderbare Sache.
Wann bist du auf das Weingut gekommen?
Wenn man das vor Ort haben kann. Das ist doch wirklich schön, wenn man es vor Ort haben kann und direkt vor Ort einfach auch kaufen kann. Das fällt mir als Hamburger einfach schwer bei Wein.
Genau.
Und wenn ich im Urlaub unterwegs bin, da packe ich mir jetzt meinen kompletten Kofferraum voll, weil ich es so schön finde, direkt vor Ort zu kaufen und eben nicht im Supermarkt oder auch beim Weinhändler. Selbst das ist was anderes für mich.
Wie gesagt, also ich habe jetzt auch die Möglichkeit, für, ich glaube, ab 12 Flaschen ist die Lieferung im Saarland, aber da ist Hamburger wohnen ja auch selten im Saarland. Das wäre dann auch noch für Umme. Aber da zu sein und dann, er hatte die Kisten jetzt nicht an seinem Weinstand beim Weinfest, aber dann hat er seinen Sohn geschickt und dann bin ich dann mit dem Auto vorgefahren, habe die zwei Kisten eingeladen und wenn wir unsere Freunde in Luxemburg besuchen, dann wird beim luxemburgischen Winzer und beim saarländischen Winzer wird dann Wein eingepackt. Und das ist auf jeden Fall schön. Ne? Also es ist jetzt nicht wirklich, fängt nicht hinter meinem Garten der Weinberg an. Also ich fahre schon noch irgendwie 30, 40 Minuten dahin. Aber es ist sehr in der Nähe. Ja.
Da fährst du aber über andere Bundesländer hin, oder? Wenn du 40 Nein. Minuten fährst.
Nee, also ja, das unterschätzt man so ein bisschen. Das Saarland ist ja klein, aber auch nicht wieder so klein. Also das ist ja jetzt nicht, auch von der Einwohnerzahl 1 Million, dass man das irgendwie zweimal auf die Stadtfläche von Hamburg packen kann. Da ist ja auch, also ich glaube irgendwie die drittgrößte Stadt des Saarlands hat 37.000 Einwohner. Also ne, von so Verhältnissen reden wir.
Was hat dich als Rheinländer eigentlich ins Saarland verschlagen?
Es gibt ja nur zwei Gründe, den Wohnort zu wechseln. Liebe oder Job? Jetzt dürft ihr mal raten. Der Job war es nicht.
Ah, die Liebe.
Ah, Liebe. Ja, aber, wenn man dem Herzen folgt, das ist immer schön.
Aber ich muss sagen, also es war ein perfekter Zeitpunkt. Das mit der Harald-Schmidt-Show hatte sich geHarald-Schmidt-Showt. Dann hat sich das ergeben, dass ich noch für den Saarländischen Rundfunk ein paar schöne Fernsehsachen gemacht habe. Aber hauptsächlich, also wie gesagt, es war eben um bin ich der Frau nachgereist sozusagen. Aber ich muss sagen, also sehr, sehr überrascht war ich von der Mentalität der Saarländer, weil ich habe mich zu Hause gefühlt. Ne? Also das ist doch sehr rheinisch. Also muss man ja geschichtlich wissen, dass die alte Rheinprovinz, also Saarland gibt es ja erst, ist ein Kunstprodukt nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. So, ne, was machen wir denn hier mit denen? Gehören jetzt zu Frankreich oder zu Deutschland? Und das war ja über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer hin und her gewechselt. Und dann entstand das sogenannte Saargebiet und ja, das Saarland ist ja dann auch erst 1957, also das war das erste neue Bundesland, ne, kann man ja schon sagen. Also bis 57 waren die unabhängig. Da gibt es so viel Zeit, ist ja in 3 Stunden. Ja. Die Story muss ich ja schon erzählen, weil die kennt kein Mensch in, die kennt kein Mensch in Deutschland, hat mit Fußball jetzt zu tun, nicht mit Wein. Weil man kein Mensch stellt sich so richtig die Frage, wer in der Qualifikationsgruppe zur WM 1954 war. Ne? Ja, Wunder von Bern und alles klar und Fritz Walter. Aber tatsächlich war Deutschland in der Qualifikationsgruppe mit Norwegen und dem Saarland.
Nein.
Ja, nein, weil die waren Einständiger, die haben auch zu Olympia eigenständige Mannschaften, aber da haben die nie was gerissen. So, und das Spannende war, dass tatsächlich die Auswärtsspiele in dieser Gruppe in Norwegen waren relativ früh und Deutschland hat unentschieden gespielt in Norwegen. Und das Saarland hat tatsächlich nach 2-0 Rückstand 3-2 in Norwegen gewonnen. Das heißt, die Ausgangspositionen vor den Duellen mit Deutschland waren eigentlich relativ gut. So, und dann gab es das Hinspiel in Ludwigshafen, lustigerweise auch noch gar nicht so weit weg vom Saarland. Und das haben die Deutschen 2-0 gewonnen. Hätten aber die Saarländer das Rückspiel im Ludwigspark in Saarbrücken gewonnen, war auch schon, damals gab es ja nicht Tabelle mit Tordifferenz und bla bla bla, es hätte ein Entscheidungsspiel geben müssen. Und das war auch schon terminlich festgelegt, der Ort war auch schon festgelegt in Paris. Und da ist natürlich jeder Saarländer von überzeugt. Ne? Die Geschichte zeigt, dass die Saarländer nicht gewonnen haben, das Rückspiel. Aber da ist jeder Saarländer davon überzeugt, dass wenn sie sich da in der Qualifikationsgruppe durchgesetzt hätten, wäre das Saarland auch Fußballweltmeister geworden.
Mit Sicherheit.
Ja, das ist doch eine geile Geschichte, oder?
Ja, super geil.
Also wirklich, also selbst die größten Fußballexperten sagen, ja Moment, Qualifikationsgruppe 54, die meisten waren ja noch nicht auf der Welt. Ne?
Ja.
Und, aber tatsächlich das Saarland, ja.
Ja, nicht nur das. Es ist ein Kind in Brasilien, dass der Weltmeister 54 das Saarland war.
Ja, aber nicht nur das, sondern nachdem wir auch Andreas Englisch ja schon bei uns begrüßen durften, hat er uns ja auch gesagt, der Vatikan hat jetzt auch eigentlich im Grunde einen Antrag an die FIFA gestellt, um auch zukünftig bei Weltmeisterschaften dabei sein zu können. Die haben ja auch eine eigene Liga. Du brauchst ja eine eigene Liga im Grunde genommen, um als Land dann mitzuwirken. Und das haben die. Und es wäre lustig geworden, wenn Saarland sich durchgesetzt hätte und dann gegen den Vatikan spielen würde. Das wäre.
Es gab sogar zuletzt noch irgendwie ein großes internationales Turnier, WM 2014, EM 2016 oder so. Ich glaube, es war sogar EM 2014, wo der FIFA-Computer so ein bisschen durchgedreht ist und es tatsächlich Journalistenakkreditierung für die DDR und für Saarland gegeben hat. Also.
Sehr schön.
Genau. Und ja, aber was ich sagen wollte, jetzt von meinen doch mittlerweile ein Viertel meiner Lebenszeit habe ich jetzt schon im Saarland verbracht. Und ich glaube, und das muss ich den Saarländern selber sagen, sie sind eigentlich noch mehr geprägt durch diese über 100 Jahre Zugehörigkeit zur rheinischen Rheinprovinz, zur rheinischen preußischen Rheinprovinz. Die gingen halt wirklich vom Niederrhein, Holland, über Köln, die Eifel, Hunsrück bis nach Saarbrücken, bis ins Saarland und schloss eben auch hier diese Weingegend mit ein. Und so sind die Saarländer, also dass die nicht alle Kölsch sprechen und ständig Karneval feiern die sowieso ohne Ende, aber die sind doch sehr rheinisch geprägt. Also man duzt sich direkt, man liegt sich bei jeder Gelegenheit in den Armen, man säuft jede Menge, man feiert gerne. Ja, und ne, also Ich habe ganz am Anfang von einem Pfälzer gehört, also die Pfälzer und die Saarländer lieben sich ja genauso wie die Kölner und die Düsseldorfer und die Hamburger und die Pinneberger und so weiter und so fort. auf jeden Fall, ein Pfälzer hat mir mal gesagt, der Saarländer bleibt nicht lange alleine an der Theke. Und das muss ich sagen, kommt mir aus Köln auch bekannt vor und das stimmt genau. Also wenn man dann jemanden kennenlernt, wie heißt denn, ne, was schaffst denn, huck dich hin, was trinkst denn,
ich gebe einen aus. Ja, ne? Sagen, ja. Ja, sehr schön. Nein, das habe ich aber auch, ich war, das ist schon längere Zeit her, ich war mal in Köln gewesen und ich war so irritiert, weil ich mit einem damaligen Bekannten in der Kneipe war und wir einen Kölsch getrunken haben und ich wusste im ersten Augenblick nicht, was es war, was mich so irritiert hat. Und dann merkte ich, in diesem Laden läuft keine Musik, die Leute unterhalten sich alle. Ne, was man ja heute so oft hat, im Hintergrund dudelt die Musik ganz laut und man muss irgendwie dagegen ankämpfen. Und das war einfach nur, nein, der Lärmpegel war Unterhaltung. Und es gab keine Musik.
Da warst du wahrscheinlich in so einem richtigen Brauhaus. Da läuft also... Weil das ist halt irgendwie quasi... per kölschem Grundgesetz verboten, dass da überhaupt irgendeine Musik läuft, selbst zu Karneval nicht. Mhm. Und es ist ein wahnsinniger Lärm, aber der kommt in der Tat von den Gesprächen, ja.
Richtig, genau. Und es war, also bei Musik hast du ja manchmal einfach das Ding, dass das irgendwer nervt, weil es nicht die Musik ist, die du gern hörst. So war es einfach nur ein schöner Gesprächsteppich. Und das fand ich total schön. Also ich habe es auch gemerkt, die Leute sind sehr, sehr sofort bei dir, reden sofort mit dir über alles, um Gott und die Welt. Und du hast nicht das Gefühl, dass du fremd bist. So kam es mir halt vor.
Genau. Und so ähnlich ist das. Also es gibt jetzt meiner Kenntnis nach nicht so diese reinen musikabstinenten Gaststätten im Saarland, aber so von der Mentalität her und von dem Redebedarf ist das sehr coach.
Wo wir gerade bei Musik sind. Du bist geboren, wenn das stimmt, im Juni. Mhm. Ja. Datum müssen wir jetzt nicht unbedingt kundtun, aber.
Ist auch recherchierbar, aber egal, ja.
Ja, ne, so Mitte der 60er.
für alle, die das. Also ich benutze nicht mein Geburtsdatum als Passwort.
Sehr gut. an deinem Geburtstag war, glaube ich, aber ein Mittwoch, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und weißt du, was...
Weißt du mehr als ich. Ich kann mich nicht so gut dran erinnern an meine Geburt.
Am ersten Platz der deutschen Singlecharts, welches Lied da stand?
Geile Frage. Also es muss entweder vielleicht ja, wenn ich Glück gehabt habe, was Geiles von den Beatles. Aber es könnte natürlich auch Adamo gewesen sein oder also ein ganz schlimmer Schlager.
Ah. Interessant.
Keine Ahnung, aber sehr interessant. War, nee, ich weiß es nicht.
Ja, es ist eigentlich die Konterband von den Beatles. Es sind die Stones.
Die Stones, ja gut. Ja, ja aber wirklich, das war wie Gea und Pelikan und ich war immer Beatles.
Ja, genau. The Last Time von den Stones.
Echt? Sing mal, kann ich nicht.
Ja, ich auch nicht. Ich musste auch sagen, das war The Last Time von Stones. Krass.
Ja, aber immerhin besser Stones als Chris Roberts, oder?
Also, richtig.
Das ist auch schon okay, ist schon okay.
Bislang hatten wir hier nur Überraschungen, wo Leute dachten, sie hätten die coolsten Lieder und Bands irgendwie als Nummer 1 gehabt. Und das waren immer so Schlagerzeugs. Und du bist der Erste, der wirklich mal Glück hat mit dem, was
Bam. Richtig, richtig, Bam.
Ja, deswegen bin ich ja auch ein Punkrocker geworden.
Du bist ein Ärztefan.
Ärztefan unter anderem, ja, aber da will ich mich jetzt nicht drauf.
Was bedeutet das?
Alles so
Musik
aus
eigentlich?
Der Zeit. Also ich bin total musikalisch stehen geblieben, ne? Also die Inspiration auch für meine ersten Wanderbücher war, dass ich ja die ganze Zeit Ramones zugehört habe. Ich bin insofern Ärztefan, weil ich wahnsinnig viele Konzerte gesehen habe von denen seit 1982. Von den Ramones leider kein einziges. Aber ich gehe zum Beispiel irgendwie nach Luxemburg. Montagabend spielen da die Stranglers und No More Heroes und das ist jetzt keine reine Punkrock-Band, aber doch irgendwie eine Band, die ich Ende der 70er kennen und schätzen gelernt habe und von der ich, glaube ich, irgendwie 10 LPs habe. Ich habe ja noch LPs, ich habe auch noch einen Plattenspieler. Ne? Also die jungen Leute heutzutage ja auch wieder. Mhm. Aber das ist so meine Musikrichtung. Da sind so ein paar Sachen noch dazugekommen. Balance and Bastion und sowas, Softeres höre ich sehr, sehr gerne. Aber auch mittlerweile auch viel Klassik, aber wenn's mich dann doch richtig juckt, dann kommt wieder der Punkrock auf den Plattenteller.
Hörst du denn, wenn du wanderst, Musik? Oder hast
nein,
du da,
oh Gott,
bist du ganz,
nein,
ganz Naturfreund?
Nur pur, nur pur. Also ich kann ja noch halbwegs Jogger verstehen, die so was in den Ohren haben, weil Joggen ist ja echt sau langweilig. Und vor allem meistens ja immer die gleiche Runde und die auch noch mehrfach. Aber beim Wandern, nee, da brauche ich doch den Natursound. Also never ever. Also ich hab zuletzt versucht, da bin ich auf einem sehr, 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 sehr langweiligen Weg gegangen. Und dann habe ich da versucht, ein Hörbuch zu hören. Das war aber dann auch so langweilig, dass sich dann quasi die Langeweile potenziert hat. Und dann habe ich dann auch wieder die Dinge aus dem Ohr genommen. Nee, ich finde, das geht gar nicht. Also auch telefonieren auf dem Wanderweg. Ich meine, was soll denn das? Möglichst noch so mit davor gehalten, ja. Ich komm später zur Beerdigung. Der Empfang ist ja schlecht. Ja,
genau. Für alle Menschen, die gerade unseren Podcast beim Wandern hören, der Meister hat gesprochen, aber ihr könnt trotzdem weiterhören. Das ist kein Problem.
Podcasts sind erlaubt. Es geht eigentlich hauptsächlich um Musik. Du wanderst aber auch nicht nur gerade Wege, du wanderst auch auf Abwegen, oder? Zumindest auf deinem Instagram hast du zumindest mal ein Foto gepostet, wo du sämtliche Mücken gekillt hast, weil du irgendwie mal querfeld eingerannt bist.
Ja, schön, dass du das gesehen hast, aber das war gar nicht mal so, weil querfeld rein, der Weg war nur so scheiße markiert, dass ich da durch so ein Insektennest musste. Aber eigentlich normalerweise bin ich so ein total spießiger Wanderer, der am liebsten, ich finde, beim Wandern sollte man sich weder mit seinem GPS-Gerät oder Handy noch mit einer Wanderkarte beschäftigen, sondern man sollte einfach die Landschaft und die Natur genießen. Und deswegen gehe ich eigentlich nur auf Wegen, die top markiert sind. Und ich habe das auch mal ausprobiert, so dieses Querfeld eingehen, ja, kann man machen, aber ist nicht meins.
Kannst du so richtig beim Wandern, also wenn du so mit Gruppen, du gehst ja mit Gruppen auch.
Auch, ja.
Ja. Kannst du auch da so richtig mal giftig werden? Gibt es da irgendwelche Momente, wo du einfach sagst, so Kinders, jetzt aber mal hier Schluss mit lustig? Oder
inwiefern Schluss mit lustig? Geht mal schneller, nervt mich nicht.
Zum Beispiel, oder, ja. Hau dir mal die Hacken hinterher, also...
Haut mal auf. Schöner Spruch, muss ich mir natürlich merken. Haut mal die Hacken hinterher. Nein. Also, dass man jetzt irgendwie mit einer Gruppenwanderung keine Geschwindigkeitsrekorde erzielt oder rechtzeitig in der Kneipe ist, ist ja vorher klar. Teilweise inszeniere ich das ja selber, indem ich dann eben bei solchen Wanderwegeeröffnungen auch zwischendurch natürlich was erzähle, ne? Warum machen Wanderwege glücklich, was sind die verschiedenen Faktoren, bla bla. Mhm. Dadurch stoppe ich ja selber die Gruppe. Ne? Vor 2,5 Wochen habe ich eine sehr schöne Wanderung gemacht, die mache ich eigentlich jedes Jahr im Schwäbischen, übrigens in der Nähe der Heimat von Harald Schmidt, also im Nachbarort von Nürtingen in Oberbeuinge. Da bin ich Mitglied des Schwäbischen Alpvereins und da ist jetzt jedes Jahr eine inklusive Wanderung. Also die haben da eine Behinderteneinrichtung, Leben inklusiv heißt das, und da gehen sehr viele Behinderte mit und sehr viele dann auch da von diesem Verein. Und das ist wunderschön, das ist natürlich wahnsinnig langsam. Ne? Also ich habe danach auch zu dem Journalisten, der das irgendwie alles zusammengefasst hat, gesagt, also langsam wandern ist auch anstrengend. Ne? aber es war wunderschön, weil die natürlich auch so eine, wie soll ich sagen, so eine positive Ausstrahlung haben. Ne? Also da fällt einem jeder Zweite um den Hals, die haben am Ende eine Urkunde bekommen, dann freuen die sich, als hätten sie irgendwie in Olympia eine Goldmedaille gewonnen. Und das macht richtig, richtig Spaß. Und teilweise kommt man auch sehr schön mit denen ins Gespräch. Und da kommt es dann nicht drauf an, dass man dann sagt, ich muss jetzt aber mal und könnte nicht mal ein bisschen schneller gehen. Da gehört dann einfach auch die Langsamkeit dazu.
Goldmedaille, das ist jetzt ein Stichwort, was wir sagen könnten, wir leiten den zweiten Wein ein.
Ja.
Damit wir einfach mal auch...
Ach, der hat eine Goldmedaille bekommen, Kammermünze.
Am Ende, bitte? Wir haben unsere eigene Weinbewertung.
Nein, achtet ihr auf sowas? Da gibt ja irgendwie Kammermünze des Landes Rheinland-Pfalz, ne? Die, ich finde das gar nicht schlecht. Also ich sag mal, wenn einer die goldene oder silberne Kammermünze des Rheinland-Pfalz bekommt, ich weiß, da muss man dann auch wieder für zahlen, damit man dieses Zertifikat bekommt. Aber also dass man dann so richtig, also der Wein, dass der Wein dann so richtig scheiße ist, das habe ich noch nie erlebt. Also ich finde schon irgendwie, dass man da ein bisschen was drauf geben kann.
Ja, beim Kauf hilft es mir auch. Also im Zweifel nehme ich eher den mit der Münze als den ohne die Münze. Ja, genau. In der Tat. Dietmar, wollen wir Schnick, Schnack, Schnuck machen, wer von uns beiden jetzt dran ist?
Okay, ich dachte, die Weinprinzessin hat noch irgendwas, aber gut.
Schnick, Schnack, Schnuck. Na toll. Ach, du warst schneller. Ja. Schnick, beides Schere, ne? Schnuck, Schnuck. Ja, ja, gut, super. Ich habe gewonnen, mein Wein kommt.
Oh. Okay, Thomas heißt so, ne?
Thomas in dem rosa Tütchen hier.
Habe ich eigentlich schon gesagt, dass das mich auch duzen dürft, weil hier steht bei mir im Fetzer Andrak. Aber Wandermeister Andrak ist natürlich richtig.
Ja, Wandermeister Andrak ist eigentlich richtig, genau, ja.
Danke, Meister, danke, dass wir das
gehört haben. Genau. Ja, 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 ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. So, dann öffnen wir jetzt mal den Grand Cru Thomas.
Oui.
Sag mal, Manuel, Wandermeister, gibt es eigentlich auch so aggressive Wanderer, so wie beim Autofahren oder bei Fußgängern oder Radfahren?
Nö, es ist
Geh mal Seite, du Arschloch! Ich komme von links! Rechts vor links!
Keine Ahnung. Nein, die meiste Aggressivität die Wanderer sind ja bei sehr, sehr vielen Wegen nicht die einzigen Mobilisten, die diese Wege benutzen. Mhm. Na, wer benutzt die denn noch, die Wanderwege?
Die Mountainbiker.
Die Mountainbiker, yeah! Natürlich, ja.
Ich bin da zwar ein bisschen altersmilde geworden, früher habe ich sie unsere lieben Waldhooligans genannt, aber das kann natürlich schon manchmal zu Konflikten führen.
Mhm. Und noch schlimmer, Mountainbiker mit E-Rad.
Ja, ganz genau, ganz genau. Ganz genau. Also und zwar aber mit Fahrern Ü60 drauf, die ihr Gerät nicht beherrschen. Und dann auch noch bergab. Hm? Ganz, ganz Feines. Klingel ist natürlich, weil Gewichtszunahme, ne? Also man achtet ja auf jedes Gramm, wird natürlich darauf verzichtet, auch möglichst auf Zurufe. Die Profi-Mountainbiker machen das, die E-Biker nicht. Ja, und dann muss man das dann so an dem leisen Sirren, auch das ist ein Grund, keine Musik zu hören beim Wandern, ne? Dass man doch dieses leichte Sirren hört, ne? Kommt da jetzt eine Drohne? Eine Atombombe von Putin oder ein Mountainbiker?
Man hat mittags Platz für ein halbes Helles und eine große Portion Geschnetzeltes, aber für eine Klingel reicht es ja nicht mehr am Fahrrad. Ne?
Ja, ganz genau, das ist dieses Punkt. Und da wird ja auch für jeden Gewichtsverlust werden ja ein paar tausend Euro bezahlt, aber genau abnehmen, keine Option. Ja, sehr, sehr schön. Nee, aber also sage ich mal jetzt, dass es so aggressive Wanderer gibt, die beim Wandern links Lichthupe machen oder links blinken, das kenne ich nicht.
Hast du eigentlich mal den Jakobsweg gelaufen?
Nein, das ist jetzt irgendwie ein längerer Exkurs. Ich halte es mal kurz. Pilgern hat nichts mit Wandern zu tun. Wanderer, die auf dem Jakobsweg gehen, sind meistens enttäuscht, weil das halt kein schöner Weg ist. Da geht es halt um durch Industriegebiete an vierspurigen Autobahnstraßen lang, Autostraßen lang. Da hat auch Kerkeling darüber geschrieben, wie er da irgendwie mit quasi dem Regenschirm gegen LKWs boxt. Das ist einfach kein schöner Weg.
Da kam ich nämlich gerade auf die Aggression, dass es da vielleicht
Aggression geben könnte. Nee, aber der Pilger ist ja eher so, der sucht da das Spirituelle, den Weg zu sich und zu Gott. Und der Wanderer sucht ja immer den Naturgenuss. Und den findet er auf dem Jakobsweg nicht. Was ich mal gemacht habe, was sehr lustig war, ich bin mit einem Kumpel, mit Ryanair, nach Santiago de Compostela gefahren, habe mir diesen ganzen Irrsinn da in dieser Kathedrale angeguckt. Völliger Irrsinn, also total die Heiden-Nummer, ne, läuft da. Weil die beten ja noch nicht mal die Knochen in der Krypta an, die angeblichen, sondern die umarmen eine Riesenschlange, stehst eine halbe Stunde an. Und da, habe ich natürlich nicht gemacht, da umarmen die von hinten so eine bunt angemalte Holzfigur vom heiligen Jakob. Und machen dann ein Foto davon. Hm? Das ist also wenn euch einer erzählt, das Christentum wäre Monotheismus, Quatsch, 3000 Heilige gibt es da, 3000 Götter. Das ist, ich könnte jetzt auch noch stundenlang erzählen, wie der Jakob nach Compostela gekommen ist. Da lacht er euch tot. Na egal.
Aber umso besser, dass du der Wandermeister bist, weil als Wanderpapst müsstest du das Pilgern irgendwie auch gut finden.
Genau. Und die Challenge war dann, ich bin dann mit meinem Kumpel eben von Compostela 25 Kilometer in die falsche Richtung gegangen. Also ich bin die letzte Etappe falsch rumgegangen. Und das ist natürlich saugeil. Also erstens mal ist der Weg ja da nicht markiert, ne? Also ja. Du kannst ja jeden Wanderweg in Deutschland nehmen, sag ich jetzt mal Rheinsteig, Rennsteig, den kannst du so rumgehen oder so rumgehen, ist in beiden Richtungen markiert, ne? Oder Rundwege, so rum. Und aber der Jakobsweg ist natürlich nur in einer Richtung markiert. Und das war sehr, sehr lustig. Und die ganzen Leute, also Hunderte, die uns entgegenkamen, haben sich dann irgendwann gewundert, wo gehen die denn hin?
Die haben sich verlaufen, die Jungs.
Ja, die haben sich verlaufen, weil kein Mensch geht denn so rum. Obwohl eben, das war ja auch ein historisches Experiment, im Mittelalter sind die Leute ja durchaus wieder zu Fuß nach Hause gegangen.
Da gab es kein Ryanair, da musst du zurück.
Richtig.
So, kommen wir mal zu deinem Wein, lieber Thomas.
Ihr habt mal einen Wein im Glas. Wer von euch Jungs mag starten? Das
so, ich muss erstmal die Farbe testen.
Ja, oh, vor weißem Blatt.
Ja, klar, so macht man das. So kenne ich das von den richtigen Weinprinzessinnen.
Ja.
Die Königin.
Ja. Also. Das ist nur so einfach jetzt hier. Weil ich so
blöd. Warum hast du den rausgesucht, Thomas? Nein, einfach nur so, oder?
Die Geschichte ist super. Als du sagtest, du willst irgendwas im Saarweine haben, am besten noch die alten Reben, die alten Rebsorten, war ich komplett verzweifelt, weil ich vom Saarland 0,0 Ahnung habe. Und dann dachte ich mir, wen kennst du im Saarland, wen du fragen könntest? Und dann fiel mir doch glatt ein, die Ministerpräsidentin. Und dann habe ich doch glatt mal bei der Ministerpräsidentin nachgefragt.
Nein, wie lange ist denn das her? Ja,
sicher. Bei der aktuellen? Ich wusste nicht weiter.
Nein,
ich wusste nicht weiter. Und dann habe ich tatsächlich den Regierungssprecher von Anke Rehlinger angeschrieben. Ja, und gesagt,
Anke Rehlinger, die war ja mal Kugelstoßerin. Ne? Und,
genau.
Sie hält immer noch, ist der aktuelle, ich glaube, der ist 40 Jahre alt, sie hält den saarländischen Rekord im Damenkugelstoßen.
Ja. Ja. Und jedenfalls habe ich dann ihren Regierungssprecher angefragt.
Jetzt ehrlich? So offiziell?
Ja, hab gesagt, Julian, du musst mir mal weiterhelfen.
Also den kennst du?
Ja, kenne ich. Und da habe ich gesagt, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich brauche irgendeinen Wein, den die Ministerpräsidentin gerne trinkt. Dann kann es so schlecht nicht sein. Und daraufhin bekam ich innerhalb von 0,4 Sekunden eine SMS von ihm zurück mit dem richtigen Wein, den wir jetzt gerade verkosten, und sagte, das ist der, den die Anke auch gerne trinkt.
Ja, und jetzt insofern, muss ich den ja nochmal...
Berufe ich mich heute auf höchste Wein, und ihr könnt nichts Schlechtes sagen, weil sonst disqualifiziert ihr hier die Ministerpräsidentin des Saarlands. Das wollen wir doch
nicht. Nee. Und die regiert mit absoluter Mehrheit.
So.
Man nennt sie auch schon Frau Lafontaine.
Ja, mit solchen Tricks arbeitet er, weil er will hier immer Boden gut machen, wenn es darum geht, dass seine Weine gut ankommen.
Ich sage nur indische Weine, Dietmar. Dein Wein
ist der. Ja, das ist aber auch
also gut.
Entschuldigung.
Also im Gegensatz zu dem, also nichts gegen den Weingeschmack von S. Anke. Wisst ihr, ne, dass Frauen im Saarland immer, das ist ein Neutron, ne? Also da wird immer S. Annegret, Anke. Ich finde ein bisschen unterkomplex. Also,
Thomas, sag mal deinen Weinspruch.
Ich gebe euch einen Weinspruch. Ich habe mal wieder selber getextet. Ich dachte mir für Meister Andrak muss ein eigener Text her. Ich habe diesmal nicht gereimt, aber ich finde
es. Wandermeister, nicht mal. Oh, egal.
Für mich bleibst du jetzt Meister Andrak. Also ich kürze gerne ab.
Er guckt gerne Star Wars.
Yoda, wie heißt der? Yoda.
Meister Yoda.
Also beim Meister Joghurt. Genau.
Hört bitte bedächtig zu. Achtung. Ja, bitte. Wandern macht bewandert. Wandern erweitert den Horizont. Wandern hält das Herz jung. Wein macht bewandert. Wein erweitert den Horizont. Wein hält das Herz jung. Also wozu aufstehen und sich Blasen laufen? Prost.
Meine Güte. Oder hast du da ganz schon dein Wein getrunken?
Ganz so, das ist aber schon ein Poetik-Seminar, Hauptseminar. Ja? Also es ist, Reim, ja. Reim war gestern, ja? Also assoziativ, innovativ, zum Wohl, Thomas.
Ja. Hast du den mit der Ministerpräsidentin zusammen gereimt?
Nee, da war sie nicht dran beteiligt. Sie durfte nur den Wein aus. aber ich hätte ja eigentlich noch ihren Redenschreiber fragen können. Aber habe ich vergessen.
Oh, okay. Oh, der ist ganz anders. Oh. Da hast du jetzt, Manuel, da hast du jetzt so eine Bitternote doch drin, oder?
Und vor allem eine Säure. Definitiv. Definitiv. Ja.
Das Anker hat mir keinen Gefallen getan.
Ui. Wer?
Das Anker.
Also der erste war besser, oder?
Der erste war besser. Das finde ich schön, dass du das jetzt auch gleich so nach vorne prescht. Das gefällt mir.
Ich kann dir auch zusagen, später, wenn wir die Bewertung geben, werde ich deinem auch mehr geben als meine. Aber lass uns doch mal kurz die Weinprinzessin fragen, wie sie ihn fand.
Okay.
Ja, also vom Geruch her muss ich erstmal sagen, wie ein toller Geruch. Na, also da kommt einem ja sofort so ein richtiges Bouquet in die Nase geschossen, wie man so schön sagt. Sehr blumig, aber auch so leichte Klebstoffanteile, so ein bisschen so wie Uhu-Kleber. Kommt hier aber im Großen und Ganzen insgesamt ist wirklich ein toller Geruch erstmal. Ne? Also das sollte jetzt gar nicht irgendwie abwertend rüberkommen. Und ich finde, wenn man sein Rüssel noch so ein bisschen länger ins Glas hält, kommt auch so leichte Zwiebel-Knoblauch. Aber ist schon doll. Also schon klasse Wein hier. Und dann koste ich mal. Da haben wir auf jeden Fall Gewürzgurke. Also auch hier wieder anders als der Geruch, auf jeden Fall. Und neben dem sehr angenehmen Mundgefühl, was mir jetzt mal so spontan einfällt oder direkt einfällt dazu, haben wir neben der Gewürzgurke und dieser blumigen Aprikosen-Richtung auch noch so leicht so Futterspendeautomaten in Streichelzoo, wo man dann so 20 Pfennig dann in diesen Automaten reingemacht hat und dann die Ziegen hat aus der Hand gefüttert hat und dann nochmal so an der Hand riecht. So kriegt es ein bisschen. Doch, so würde ich sagen, ja.
Also,
der Mann gefällt mir. Das ist großes Kino. Krass, ne? Also mit den das ist ja auch bei Profi-Weinverkostungen gar nicht unüblich, das mit dem Klebstoff, ne? Ist auch nicht abwertend gemeint, aber das jetzt mit dem Tierfutter, mit dem Wildfutter ist es ja meistens gewesen, ja. Ja, weil sonst darf man das ja nicht futtern. Ja. Und man muss dazu sagen, weil er hat ja den schönen Begriff Rüssel reinhalten genannt, dass der Koch, mit dem ich 5 Jahre lang sehr erfolgreich diese Fernsehsendung, Kochsendung beim Sahnen Schlonfuck gemacht habe. 2 Mann für alle Gänge, Harald Rüssel von der Mosel halt. Ja. Also der Vorname hat er von meinem, also ich war mal wieder Sidekick, ne? Ganz klar. Ne?
Ja, wie immer.
Sidekick bei dem Harald.
Aber sowas, was Sebastian gesagt hat, Aprikose, ich bin Aprikose Pfirsich, bin ich bei ihm. Das kann ich nicht. Das erinnert mich so ein bisschen. Da hatte ich mal einen meiner schlimmsten Abstürze auf Ibiza. Da hatten wir so einen komischen Peach-Schnaps bekommen und so ein Pfirsichlikör. Und der hatte wirklich dazu geführt, dass ich einige Aussetzer bekommen habe. Und das riecht so ein bisschen ähnlich nach diesem Peach, nach diesem Pfirsich.
Ja, das ist das Positivste, was in der ganzen Bewertung war. Ne? Zu dem Streichelzoo beleidigt mich ein bisschen.
Nein,
das war ja auch eher so eine sehr positive Kindheitsassoziation. Ne? Also da, man denkt ja nicht mit Ekel an den Geruch, nein.
Ja. Nee. Okay, ich war sofort bei
der Ziege. Aber ich habe eine andere Idee, weil der Kollege Weinprinzessin ja doch sehr positiv auch über den Geruch gesprochen hat. Und als ich das jetzt nochmal getestet habe, kann ich ihm da nur voll beistimmen. Und ihr müsst einfach mal dann auch mal den Wein so, also ich glaube, es müsste eigentlich noch eine vierte Kategorie erfunden werden, weil klassisch ist ja Farbe, Geruch, Geschmack. Aber wie testen Weinprofis normalerweise bei langen, großen Verkostungen den Geschmack, indem sie den Wein sich links und rechts durch hin und her schwappen lassen und dann ins Schälchen pusten. Und wenn ihr das mal macht, wenn ihr nur darauf achtet, ohne zu schlucken, ist das ein ganz anderer Eindruck, als wenn man schluckt. Stellt jetzt vor, irgendwie das spuckt ihr aus, ja, und dann schluckt es runter, andere Idee.
Viel frischer, viel ausgewogener.
Beim das nicht runterschlucken.
Das Bittere, ne, kommt hin. Genau, beim, ja, Schlucken kommt genau, dann das Bittere, genau, und das Schwierige ganz raus. Ganz genau. Ja, wir bewerten auch nur vorm Schlucken. Das ist ganz wichtig, nachher, wenn wir die Punkte geben, wir bewerten nur vorm Schlucken.
Jetzt ehrlich?
Nein.
Nein.
Aber heute,
weil ich
ja,
war ja schon immer, ich meine, du hast ja schon...
nur bei deinem.
Du hast ja schon diese legendäre Sendung erwähnt. Soll ich noch mal kurz das Konzept erläutern, wie das
unbedingt
war? Saufen
du bist,
auf der Mosel.
Du bist 60 Weinlagen abgefahren, mhm, in 5 Stunden, ne? Mhm. Wie geht das?
Ja, indem man da mit dem Boot fährt und dann irgendwie... Nein, das war schon immer meine Idee gewesen, weil diese Gegend kenne ich durch, keine Ahnung, Verwandtschaft, Wanderungen, Ausflüge mit Eltern, mit alleine, mit der Familie, bla bla bla. Kenne ich sehr, sehr gut zwischen Koblenz und Cochem, Untermosel und beginnende Mittelmosel. Und da gibt es, wie du sagst, 60 Weinlagen. Waren es nicht über 100? Also auf jeden Fall habe ich gesagt, ich fahre da mit einem ganz normalen Linienschiff. Das war also nichts Gechartertes, sondern ich glaube, es gibt es sogar heute nicht mehr. Die Köln-Düsseldorfer Dampfschifffahrtsgesellschaft sind mit ganz normalen Booten da diese Strecke 5 Stunden gefahren. Und ich habe meinem Requisiteur gesagt, besorg mal von allen Weinlagen einen Wein, wo wir vorbeifahren. Und meiner Meinung nach waren es 112 oder so Weine. Und die haben, oh, wir dann alle mit aufs Schiff genommen. Und teilweise standen auch die Winzer dann im Weinberg und hatten so ein Transparent auf. Ja, so ungefähr. Irgendwie, keine Ahnung, Weingut so und so grüßt Manuel. Und dann habe ich immer, wenn ich da an der Weinlage vorbeifuhr, manchmal steht das ja dann auch da, ne, bla bla Sonnenuhr, ne. Und in dem Moment genau habe ich dann eben den Wein verkostet und natürlich nicht ausgespuckt. Ja, und ja, kurz vor Kochen, ich hatte dann auch einen Chauffeur, ne, das waren ja damals Luxuszeiten, der mich dann zurück nach Köln gefahren hat. War schon lustig, ja. Aber das hieß ja auch nicht Weindegustation auf der Mosel, sondern Antrag säuft auf der Mosel.
Aber das Lustige war, Schmidt hat ja immer zwischendurch gestoppt und reingeredet, genau, in die, genau, Szenen. Und dann stoppte er relativ früh und sagte, du lallst schon. Dann sagst du, ja, in der Tat, aber es wird nachher wieder besser. Und es waren 75 Minuten Fahrt, erst wo du schon anfingst zu lallen. Und in meiner Erinnerung, weil das Ding ist ja auch, glaube ich, fast 20 Jahre mittlerweile alt, in meiner Erinnerung warst du am Ende wirklich sturzhacken voll. Ja. Aber in der Tat, in der Sendung, wie sie es geschnitten haben, konnte man dich gut verstehen. Und du wirktest am Ende besser als zwischendurch nach einer Stunde 15.
Tja, das ist der Zauber des Weines.
Diese,
wir trinken das ja auch nicht wegen des Alkohols, jetzt mal ehrlich. Das
ist doch nicht.
Aber du hast so tolle Geschichten dabei gehabt, wie du irgendwie in einem Vereinshaus nebenan, wo du gerade dran vorbeifährst, eine Familienfeier hattest und dass dir eigentlich dieser Weinberg auf der anderen Seite ja so ein bisschen mitgehört, weil der Verwandtschaft nicht blutsverwandt mitgehört.
Ja gut, das ist ja genau, das war von meiner Ex-Frau. Naja, also.
Gut, dann das heute nicht mehr. Wie du als Kind in Cochem fast in die Mosel gefallen bist.
Richtig. Ja, wie gesagt, also ich hatte da viel Lebenszeit habe ich an diesem Fluss verbracht, ja.
Aber dieses Ding ist wirklich legendär. Am Wochenende habe ich einem Freund erzählt, dass wir uns heute hier treffen. Und dann sagte der, hast du das mal gesehen, wie er an der Mosel da die ganzen Flaschen getrunken hat? Da musst du ihn drauf ansprechen.
Ja, es gibt Dinge, die bleiben haften. Der Beliebteste. Ja, Manuel an der Mosel und Manuel bei der Tour de France und gibt es schon so ein paar Highlights, klar.
Und da gibt es doch was, aber da kommen wir gleich zu. Lass uns kurz mal auflösen, was es ist. Ganz ehrlich gesagt.
Bin ganz gespannt, Thomas.
Ja, also Auxerrois kann es nicht sein, weil dafür ist er, hat er zu viel Säure und ist auch viel zu
ärg. Haben wir ja gerade getrunken und der unterscheidet sich deutlich.
Das wäre langweilig.
Kann ich auch nicht aussprechen.
Es kann auch keiner von den üblichen sein, obwohl ich Sauvignon Blanc irgendwie in die Richtung denken würde, aber wir wollen ja eine spezielle Rebsorte eigentlich haben. Und jetzt bin ich, aber Elbling glaube ich auch nicht. Aber jetzt bin ich ratlos, muss ich ehrlich gestehen, weil all die anderen sind.
Ich bin auch raus. Also es ist kein Grauburg, ich kann es auch nur ausschließen. Auxerrois ist es nicht.
Grauburgunder Elbling ist es auch nicht, Weißburgunder auch nicht.
Grauburgunder ist es definitiv nicht.
Nein, auch nicht.
Nein, nein. Grau und Weißburgunder ist es nicht. Riesling ist es meiner Meinung nach auch nicht.
Habt ihr denn Müller-Thurgau auch nicht? Boah. Was gibt's noch? Sauvignon Blanc, Sauvignon. Ich weiß gar nicht.
Wie alt ist er?
Ist auch ein junger. Also der ist nicht alt. Also ich würde auch 21er schätzen. Aber
ich löse gerne auf.
Ja, löst bitte
auf. Ihr seid so ratlos. Ich löse gerne auf. Es ist ein Sauvignon Gris. Also Sauvignon Gris.
Was ist denn das? Sauvignon Gris.
Das ist eine Mutation von Sauvignon Blanc mit leicht rötlichen Traubenschalen. Aber ansonsten ist es eigentlich Sauvignon Blanc. Aber durch diese leicht rötlichen Traubenschalen bekommt er einen leicht anderen Geschmack. Und das merkt man ja auch, dass es nicht ganz klassisch Sauvignon Blanc schmeckt.
Aber das hat jetzt nichts mit Pinot Gris zu tun. Das ist keine Mischung aus Grauburgunder und Sauvignon. Und
nee, das ist nur aus dem Sauvignon Blanc entstanden.
Ach so, ja gut,
also mal was ganz anderes. Er ist aus dem Jahr 21, er ist sehr gehaltvoll, hat 13,5%, also geht woanders schon mal als Rotwein durch. Und wenig Restsüße mit 3,9 Gramm nur, also das ist wirklich ein sehr anständiger Weißer.
Und wo kommt der her?
Von?
Ja, jetzt kommt's. Ich kann zu meinem Weingut heute nichts mehr erzählen, weil Meister Antrag hat schon alles erzählt. Das ist vom Weingut Karl Petgen.
Der Karl.
Ja,
der Karl ist gemacht hier.
Das ist der Exklusivlieferant des Podcasts In Vino Vervivas. Ach, übrigens, apropos In Vino Vervivas, wer uns folgen will, wir haben eine Webseite invino-weinpodcast.de und natürlich auch ein Instagram-Account In Vino Vervivas.
Karl Petgen.
Wow. Karl Petgen hat es gemacht. Und ich habe auch gelesen in der Vorbereitung, Karl Petgen tritt auch bei keinen Preisen mehr mit an. Wahrscheinlich eben.
Nee, das stimmt. Das kann ich unterschreiben. Er sagt, also es ist ne, Peter Petgen, ne? Also die heißen nicht alle Karl, die das Feind gut machen. Weder der Vater noch der Sohn. Ja, er sagt irgendwie, nee, das ist, muss man eh nur Geld für zahlen. Und wer Geld für zahlt, kriegt dann auch schon die Münze. Und das ist halt quasi ein münzenfreier Wein. Ja, ja freut mich aber irgendwie. Ich mag das Weingut sehr. Petgen Darm ist auch mega und Schmidt und Weber muss ich jetzt als Saarländer sagen, damit die anderen auch nicht beleidigt sind. Herber ist ein großartiges Bio-Weingut. Ja, aber wir haben ja noch einen Wein. Ne? Vielleicht gibt es ja da noch mal ein drittes Weingut.
Das für ein Weingut sein kann.
Petgen. 1720. Ja, die hatten irgendwie 300-jähriges Bestehen. Warum nicht? Ne?
Ja, warum nicht?
Die Ministerpräsidentin mag dieses Weingut auch sehr gern.
Ja, so vielleicht ja auch deswegen. Ah ja, pass auf, jetzt, das muss ich ja noch erzählen. Damit setze ich jetzt auch die Ministerpräsidentin unter Druck, beziehungsweise ihr Wirtschaftsministerium. Es gibt, wie gesagt, nur 8-9 Winzer im Saarland. Deswegen sind diese Winzer natürlich auch immer sehr nah an der Staatskanzlei und an der Ministerpräsidentin, weil wie in anderen Bundesländern auch, gibt es immer einen Staatswein. Ja? Gibt es in Rheinland-Pfalz auch, aber ihr könnt euch vorstellen, in Rheinland-Pfalz mit 6 Weinanbaugebieten, Mittel, ne, Rheinhessen riesig, Pfalz riesig, da wirst du einmal im Leben, wirst du, oder einmal im 300-jährigen Bestehen des Weinguts, wirst du Staatsweingut und dann nie wieder. Und im Saarland geht das natürlich alle 8 Jahre rum. Ne? Jeder ist mal dran. So. Weil das so ist, habe ich mir gedacht, ich werde jetzt auch Winzer. Ja, und habe mich mit einem Kumpel zusammengetan und wir sind drauf und dran, ein ganz neues Anbaugebiet wieder zu entdecken im Saarland. Das ist die Blies. Ist jetzt bundesweit überhaupt gar kein bisschen bekannt, ist aber der längste saarländische Fluss. Fließt durch so berühmte saarländische Orte wie St. Wendel, Neunkirchen und so weiter und mündet in Sagemin in Frankreich in die Saar. So, und da gibt es eben auch quasi in diesem deutsch-französischen Grenzgebiet im südlichen Saarland gibt es eben wunderbare Weinhänge, wo die Römer schon Wein angebaut haben, wo bis zur Reblaus, also bis vor 120 Jahren, auch Wein angebaut wurde, wo heute saftige Magerwiesen stehen, toller Boden. Perfekt für Weinanbau und das soll jetzt irgendwie rekultiviert werden. Der Ort ist dran und ich möchte mit meinem Kumpel im Nebenerwerb da 2 Hektar auf Dauer. Und dann wollen wir natürlich auch ganz schnell Staatswein werden.
Dafür eine Leseempfehlung für dich, der Mann, der auf einen Hügel stieg und als Winzer zurückkam.
Okay.
Von Carsten Henn, der war vor 4 Folgen, glaube ich, bei uns zu Gast. Früher Chefredakteur von Vinum und einer der deutschen Autoren im Thema Wein, der sich auch dachte, ich werde jetzt mal nebenbei Winzer.
Und dass er bereut hat oder es unterschätzt hat oder...
Genau, und es war nicht so mega erfolgreich. Mittlerweile hat er seinen Weg damit gefunden, genau, Carsten, mit dem Wein, den er mit Winzern gemeinsam herstellt. Carsten Henn.
Carsten Sebastian Carsten. Henn. 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 Ja. Genau, der macht kulinarische Krimis.
Schreibt naja, aber wo auf was für ein Hügel ist er denn gestiegen? Wo war denn hier? Wo war es denn?
Es waren die Mosel. Es war eine Parzelle an der Mosel, die nicht gut funktioniert hat. Hm.
Er hat immer mit besonderen Winzern versucht, immer einen besonderen Wein, also mit einer besonderen Rebsorte zu zaubern, die durchaus schon gelungen waren. Das Problem war halt einfach, denke ich, auch der Absatzmarkt.
Die waren ja, und auch da sehr kostspielig. Ist natürlich, wie gesagt, gibt es im Saarland perfekte Möglichkeiten. Mhm. Also man ist... die Leute würden sich, glaube ich, auf diesen Blieswein stürzen. Also wirklich stürzen. Ja. Und ich würde da jetzt auch nicht natürlich, wie heißt nochmal der Boden, wo der Silvaner so gut drauf wächst? Sag mal.
Der Silvaner.
Der Silvaner. Silvaner. Frankenwein. Ich komme jetzt nämlich gerade drauf.
Franken ist, boah.
Ja, hatte ja noch nie Frankenwein
doch,
gehabt.
Doch. Ich arbeite oft im Frankenland. Das ist wohl.
Ich habe es gleich gegoogelt. Ja, geht ja schnell. Egal, also so einen Boden gibt es da.
Ja, aber mehr
fruchtbare, durchlässige, mittelschwere bis schwere Böden. Was ist denn das für ein Scheiß? Es ist nicht Mergel.
Schiefer?
Nee, Schiefer auf keinen Fall.
Lehm.
Also ich weiß, also zumindest Mosel-Oben-Land ist ja dann eher alte Meeresböden.
Egal, redet mal weiter. Ich schreie es gleich rein.
Wir hatten jedenfalls kürzlich den Spaß, fränkischen Bacchus zu verkosten mit Stefan Marquardt. Und das war ein Riesenfest. Das war ein Riesenspaß.
Das ist ein roter, ne? Bacchus
war so lecker. Das ist ein weißer.
Das ist ein weißer?
Ganz leichter, spritziger Weißer, den man wirklich gut trinken kann. Ich habe aus Franken ehrlicherweise nichts erwartet, aber der Bacchus war sensationell lecker.
Das stimmt. Normalerweise ist gerade so bei vielen dieser, ich sag mal, Winzer sind die Weine immer so ein bisschen speziell, aber eben auch wie in allen Gegenden allgemein, bei besonderen Winzern, das bekommst du eben nicht, wie du vorhin auch schon sagtest, nirgendwo im Laden, sondern das bekommst du eben einfach nur dort bei dem Weingut. Und da offenbaren sich einfach wirklich großartige Schätze. Das wirklich.
Aber du.
Ich bin raus gerade. Ich suche jetzt diesen Scheißboden.
Ja, wir stellen dir nebenbei Fragen, dann kannst du Ja oder Nein sagen.
Genau.
Du hast dich mal geoutet als großer Genossenschaftsfan. Wenn du jetzt einen eigenen Weinberg eröffnen willst mit einem Freund, dann klingt das nicht so nach einer großen Genossenschaft. Oder wollt ihr daraus eine Genossenschaft
machen? Nein, ja, da sind. Da sind wir noch offen. Also. Also erstens mal ist es ja so, dass prinzipiell, es gibt ja natürlich sehr hohe Hürden, bis du wirklich eine Genossenschaft bist, aber von der Personenanzahl ist das eigentlich leichter als ein Verein. Also brauchst 3 Leute, bist du schon eine Genossenschaft. Du brauchst nicht Kassenprüfer und Kassenwart, bla bla bla. Das kommt drauf an, wenn da Leute noch Bock haben, drin zu gehen. Die müssen ja nicht irgendwie im aktiven Geschäft mit drin sein. Könnte das auch eine Genossenschaft werden. Ich fände das schön, ja. Also, ne, da müssen nur, also ich meine, ihr seid ja auch schon 2.
Ja.
Ne, also könnt ihr Anteile kaufen. Ich meine, natürlich läuft prinzipiell ist natürlich eine Weingenossenschaft so, dass dann jeder auch irgendwie den Wein mitmacht und von seinen Rebflächen da irgendwie was dazu gibt. Aber ja, keine Ahnung. Also das Prinzip Genossenschaft finde ich halt sehr, sehr gut. Ja.
Es gibt sogar in Ostfriesland oben mittlerweile ganz neu die OWG, die Ostfriesische Weingenossenschaft. Die hat sich gerade erst gegründet. Und Freunde von mir, die haben das sozusagen mit ins Leben gerufen. Und auf ganz kurz auf deinen Boden zu kommen, Frankenland, Muschelkalk. Tatsächlich ist weit vertrieben.
Mein Gott. doch zu viel Modewein getrunken zu Harald Schmidt-Zeit. Muschelkalk, das ist, wo ich die ganze Zeit gesucht habe, ganz genau. Also da an der Blies gibt es Muschelkalk und deswegen würde ich auch, also das gibt es nämlich bei all den Sorten, die es auch in der Obermosel gibt und auch eben in ganz Südwestdeutschland. Silvaner hast du da nicht. Und das wäre dann irgendwie auch der erste Silvaner im Saarland, noch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal. Aber eben auch eine unkomplizierte Rebsorte, eine Rebsorte, die auch jetzt nicht hammer viel Wärme braucht und Aufmerksamkeit und so weiter. Und ich glaube, wenn man da ein, zwei Rebsorten erstmal mit anfängt und eben nicht irgendwie dann nochmal den doppelten Rittberger tanzt, dann kann das schon was werden.
Also, Manuel, wenn du noch einen Genossen brauchst, ich bin dabei.
Sehr gut, das notiere ich. Da wollte ich noch was zu sagen. Also das ist diese Affinität zu den Genossenschaften kommt halt daher, dass ich 2018 beim Jubiläum 200 Jahre Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Geburtstag 1820, der eben die Idee eigentlich weltweit erfunden hat. Ne? Was einer nicht schafft, das schaffen viele gemeinsam. Und man kennt ja irgendwie Volks- und Raiffeisenbanken und auch viele landwirtschaftliche Genossenschaften und die Weingenossenschaften. In dem Jahr war ich halt quasi das Maskottchen dieses Jubiläumsjahres und habe 50 unterschiedlichste Genossenschaften in Deutschland besucht, unter anderem eben auch die älteste Weingenossenschaft. Wo? An der Ahr, Maischoss Altena.
Oh, ja.
Die halten da auch sich sehr viel drauf, eben auch ihren Nikolaus Sohn so, der ist auf jeder zweiten Weinflasche zu finden, die ganz übel auch abgesoffen sind letztes Jahr, aber sich jetzt auch wohl wieder berappelt haben. Also die haben mit vor 150 Jahren mit 37 Winzern angefangen und sind jetzt über 400. Und ich finde es eigentlich ein gutes Prinzip. In Württemberg hast du es immer noch sehr, sehr stark. In Baden hast du es sehr, sehr stark. Viele Genossenschaften hatten früher einen ganz schlechten Ruf, so wie Moselwein. Ne? Nach dem Motto, da gibt sich keiner Mühe und alle schmeißen ihr Zeug zusammen und irgendwer mixt dann so eine Plorre daraus. Aber mittlerweile, also auch aus eigenem Testen kann ich sagen, da kommen richtig, richtig geile Weine raus. Und es ist eher so unter den Genossenschaftsmitgliedern so eine Challenge. Ne? Es wird auch nicht mehr nach Masse bezahlt, sondern eben nach Qualität. Und wenn eine Qualität abliefert, und dann der kann es schon mal vergessen. Und dann ist eher so eine Challenge, wer strengt sich am meisten an?
Ja. Ich wollte dich mal was fragen, Manuel. Du bist ja nun wirklich, also selber hier nun auch sehr schriftstellerisch, redaktionell auch immer unterwegs gewesen und wurdest auch viel interviewt. Welche Frage kannst du eigentlich gar nicht mehr hören?
Haben Sie noch Kontakt zu Harald Schmidt?
Okay. Und welche Frage möchtest du mal hören?
Ständig. Seit wann wandern Sie?
Welche Frage möchtest du mal hören?
Och, weiß nicht. Ich habe war ich mal Wanderdozent für eine Gruppe von Moderatoren. In Stuttgart gibt es eine Moderatorenschule. Da, also jeder, der beim SWR, egal ob Fernsehen oder Radio, was werden will, muss dahin. Und da war ich eben Wanderdozent. Na, und ich habe denen die Aufgabe gestellt, dass man beim Wandern sehr, sehr gerne quatscht, ist ja klar. Wenn man in der Gruppe läuft, ne, Mark Twain hat das schon gesagt, am meisten wird, weil der hat auch sozusagen ja Wandern in Deutschland gelernt, als bei seinem Deutschlandaufenthalt. Und er hat gesagt, irgendwie, also das Fußwerk würde gar nicht so strapaziert, sondern am meisten das Mundwerk, ne, beim Wandern. So, und denen habe ich aber die Aufgaben gestellt. Ich habe die dann an so einem steilen Aufstieg, eine halbe Stunde lang, habe ich gesagt, ihr lasst jetzt eine Minute, ne, Abstand und dann denkt ihr euch eine Frage aus, die mir noch nie gestellt wurde. Ja, und habe denen auch so die Top 10 Fragen gesagt. Und das hat tatsächlich sehr, 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 sehr gut geklappt, aber ich könnte leider keine Frage mehr wiederholen.
Gehst du auch nackt wandern?
Ja, sowas kam da bestimmt auch, aber nein. Antwort ist nein.
Wanderst du auch ohne Schuhe?
Nein. Also es gibt natürlich schöne Barfußpfade. Also der älteste und schönste und längste Barfußfahrt. Deutschland ist auch in der Weingegend, in Bad Sobernheim an der Nahe. 3,7 Kilometer, wo man durch Schlamm geht, wo man über Gras geht, wo man über Hackschnitzel geht, wo man durch die Nahe durchgeht. Das ist sehr, 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 sehr schön gemacht und das macht man dann halt mit, aber das ist nicht der Standard.
Ich habe gelesen, du machst auch Wanderhypnose. Kann man das hier im Podcast auch machen?
Nein, Moment. Dann ist es, ich habe mal Waldbaden gemacht. Und das ist auch selbst das. Ich mache Wanderhypnose? Was soll denn das sein?
Ja, das habe ich gelesen. Du würdest Wanderhypnose auch anbieten.
Dann schick mir mal irgendwie, schick mir mal den Link, wo das steht. Ja. Finde ich sehr, sehr spannend. Wäre ja mal eine Geschäftsidee. Aber okay. Kann dir da nichts zu sagen, weil ich habe überhaupt gar keine Vorstellung, was man da machen soll. Fallen die dann in Trance und erinnern sich danach an nichts mehr? Oder? Keine Ahnung.
Das sind diejenigen, die nicht laufen möchten und nach 2 Stunden aufwachen und sagen, oh, es war gar nicht so schlimm.
Ich glaube, das hat sich echt ein Redakteur ausgedacht. Das muss ich mir auch notieren. Sonst
das ist super. Google das mal, Manuel Andrack Wanderhypnose, da kommt
was. Echt?
Ja.
Geil.
Also halten wir fest, der Meister trinkt 112 Weine auf der Mosel in 5 Stunden, aber er macht keine Wanderhypnose.
Nein. Und er ist hypnotisiert dann. So wie bei Professor Bienlein, bei Tim und Struppi. Ne? Also, genau. Ich renne dann vor den Leuten her und pendel die so ein bisschen. Du wanderst, du bist glücklich, Wandern macht Spaß, Wandern ist so schön.
Dietmar,
ja?
Wollen wir ein Spiel spielen?
Jo, bitte, leg los. Oha! Spiele mit Dito.
Oh, bei dem musikalischen Jingle habt ihr aber ganz tief in die rechte freie Box gegriffen.
Aber so richtig.
Das kostet noch 2 Cent. Nee, dann nehmen wir noch das.
Nein, okay. Wir scheuen alle Kosten und Mühen, keine Sorge.
Wobei, ich setze die Kopfhörer jetzt mal wieder rein, ja.
Wobei tatsächlich für unsere Intro-Musik haben wir tatsächlich einen sehr, sehr guten Komponisten an Bord gehabt, der auch so Bremer Meile schreibt unter anderem.
Ah, nein, ich habe schon zu viel Wein getrunken, ich habe nichts gesagt.
Ja, das macht nichts.
Der hat auch die Tatort-Melodie geschrieben.
Genau, das war der Dieter Bohlen. Manuel.
Klaus Doldinger.
Klaus Doldinger. Möchtest du von mir erst ein Quiz oder erst ein Gaga-Spiel?
Gaga-Spiel.
Gaga-Spiel. Wir spielen heute mein neues Lieblingsspiel, ich packe meinen Koffer mit Geräuschen.
Oh mein Gott.
Ja, das ist ja anstrengend jetzt. Das muss ich mir noch was merken.
Ich sei froh, dass du erst den zweiten Wein hattest.
Ja, aber davon mehr Schluck als ihr. Egal. Ich glaube, kann ja sowas nicht verkommen lassen, sonst dass es warm wird. Ne?
Ja, eben. Und meiner wird immer wärmer. Das macht er absichtlich.
Ich trinke erstmal einen Schluck.
Damit meiner richtig warm wird.
Dietmar, bei uns beiden werden sie nicht wärmer, weil Manuel und ich sind vorbereitet. Wir kühlen die Weine noch nicht mal. Also, Manuel, das Spiel geht so, wir nennen den Begriff, den wir mitnehmen und einpacken und dazu sagen wir eben noch das Geräusch, das dieses Teil mit einbaut.
Ich muss immer die richtige Reihenfolge, bla bla bla.
Immer die richtige Reihenfolge, bla bla bla. Wer zuerst das nicht mehr hinkriegt, hat verloren. In der Regel ist es Dietmar.
Ach, Gott sei Dank, ihr spielt mit. Ich dachte,
Du
mit dir alleine wäre interessant, aber nicht so unterhaltsam, möglicherweise, ich weiß es nicht. Ja, dann fang mal an, Thomas.
Sag ich jetzt nichts zu.
Okay, ich fange an, dann Manuel, dann Dietmar. Ist das die Reihenfolge?
Ja.
Ich packe meinen Koffer.
Okay. Also ich bin nach dir dran.
Du bist nach mir dran.
Kann ich mir merken, ja.
Bei mir ist das sogar Uhrzeigersinn auf dem Rechner. Also, ich packe meinen Koffer und ich nehme mit meine Cola-Dose.
Wie war das Geräusch? Was?
Packe meinen Koffer und nehme. Aber muss ich nur das oder nur das Geräusch nennen? Oder,
Beides.
Ja, also in meinem Koffer ist natürlich eine Cola drin. Und ein Wein, logisch. Bock.
Aha, okay.
Der macht sich Notizen. Ich habe gerade gesagt, du hast runtergeguckt, hast dir Notizen gemacht.
Ja, sicher.
Also,
ich packe meinen Wein.
Moment. Ich
dann
bin
ist das kein Spiel.
Meine erste. Moment. Also nicht nur, dass ich fanatischer Brettspiel- und Spiele-Junkie bin. Ich bin auch fanatischer Regelfan. Und ich war auch mal Game Show-Redakteur.
Ich zeig meine Hände in die Luft.
Ganz genau so. Alle die Hände hoch. Alle die okay. Hände hoch.
Also, ich packe meinen Koffer, nehme meine Cola-Dose, ich nehme meinen Wein und nehme meinen Rasierapparat.
Ich packe meinen Koffer, ich nehme mit meine Cola-Dose, nehme mit meinen Wein, mein Rasierapparat und mein Schwein, das pfeift.
Ihr habt euch ja was richtig was ausgedacht. Packe in meinen Koffer natürlich die Cola-Dose und den Wein. Und jetzt schwächere ich schon. Und ach so, natürlich den Rasierer. Und das Schwein, das pfeift. Und natürlich meine Modelleisenbahn.
Ich packe in meinen Koffer meine Cola-Dose, meinen Wein, meinen Rasierapparat, meinen Schwein, das pfeift. Und bin ich jetzt doof? Schwein, das pfeift. Und meine Eisenbahn.
Und du?
Achso, und ja, stimmt, ich war ja auch noch dran. Und meine Gummihandschuhe.
Ich packe meinen Koffer, ich nehme mit meine Cola-Dose, ich nehme mit meinen Wein, ich nehme mit meinen Rasierer, mein Schwein, das pfeift, meine Modelleisenbahn und meine, immer der letzte ist immer das Problem. Ich nehme mit meinen Dietmar, was hattest du?
Achso.
Mein die Gummihandschuhe. Oh. Und die Wanderstiefel. Bup, 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 bup.
Da ist die Ehefrau dahinter gestanden. Na egal. ich nehme natürlich nur die Cola-Dose und den Wein und den Rasierer und den Schwein, das pfeift und die Modelleisenbahn und die Gummihandschuhe. Und du hast recht. Hast du auch was gesagt? Mhm. Echt. Ich habe so auf die Gummihandschuhe geachtet. die ducke, 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 ducke Wanderstiefel.
Und du?
Ich nehme das Geräusch, wenn ich dann doch den 122. Wein auf der Mosel getrunken habe. Noch.
Oh mein Gott. Also ich nehme mit meine Cola-Dose, mein Wein, mein Rasierapparat, mein Schwein, das pfeift, meine Eisenbahn, meine Gummihandschuhe, meine Wanderschuhe und meinen 122. Wein, den ich an der Mosel getrunken habe. Bock. Und ich nehme mit mein meine Luftpumpe.
Ich packe meinen Koffer, ich nehme mit meine Cola-Dose, ich nehme mit mein Wein, ich nehme mit meinen Rasierer, mein Wein, das pfeift, meine Modelleisenbahn, meine Gummihandschuhe, meine Wanderstiefel, meinen 122. Wein, wupp, und meine What?
Waren die Gummihandschuhe dabei?
Ja, die waren zwischendurch dabei.
Echt? Oh, sorry. Ja.
Aber was gibt's denn dafür?
Zurückspulen. Was gibt's denn dafür? Da waren die dabei. Ja. Jetzt hast du mich durcheinander gemacht. Mein Pop, 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 ja? Pop. Was war denn das für ein Teil, das Geräusch?
Das hattest du gerade vorhin gesagt. Ich geb's dir faires halber Wanderschuhe.
Nee, die Wanderschuhe Pop, Pop, Pop habe ich. Und dann dein Teil fehlte mir. Ich habe verloren. Was hattest du als letztes? Ach, er weiß es selber nicht mehr.
Was, ich?
Ja.
Ich habe Luftpumpe.
Luftpumpe. Luftpumpe. Ich habe sie wirklich vergessen. Ich habe verloren.
Sorry, ich habe dich rausgebracht. Nee, das war ein bisschen...
Ja.
Ich dachte,
also ich habe beide verloren, ich habe gewonnen. Sehr, sehr gut.
Der Meister hat gewonnen.
Der Meister hat gewonnen, das schreit nach dem dritten Wein, bevor er warm ist.
Ja.
So. Gute Idee.
Der dritte ist jetzt Dietmars Wein. Mhm.
Ist das
greif wieder in meine Packung.
Ich sehe das ja gar nicht. Ist das eigentlich
Hat deiner einen Schraubverschluss?
Ja, also ja, ne? Ich versuche es gerade zu öffnen, aber ich bin gerade unsicher.
Ja, aber der ist so ein bisschen versiegelt, ne?
Ja, die Regie möchte, dass wir gar nichts sehen können bei diesem Wein und deshalb ist es manchmal etwas schwierig, an den Wein überhaupt heranzukommen.
Das ist ja wie...
Echt gut gemacht, verdammt.
Ja, also wir haben ja ein Plastik...
Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Weine vom Johannisberg getrunken habt.
Vom Johannisberg?
Johannisberg?
Nee, glaub nicht.
Das ist Rheingau. Und da gibt es so ein VDP-Weingut. Heißt das nicht sogar Johannisberg? Was mit Johannisberg? Und die haben die Flaschen, wie das wohl auch noch ganz, ganz lange war, in Mittelalter und Neuzeit, da konntest du die Weine nur an der Kapsel erkennen. Okay. Die hatten kein Etikett. Ne? Und je nachdem, was das für eine Kapsel war, wusstest du, was das für ein Wein war. Das war ja dann auch irgendwie so Wachs oder ne, solch, um die um den Korken rum. So, ich hab's geschafft.
Kriegt ihr das bei euch auf?
Ja, 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 inzwischen. Also ich habe dann irgendwann es aufgegeben, dieses gummige Dingsel abzumachen und habe einfach mit Gewalt aufgedreht.
Mit diesem Wachsverschluss? Der Trick daran ist, das hat uns Hendrik Thoma erzählt, du musst eigentlich nur mit dem Schraubenzieher sozusagen, wollte ich schon sagen, mit dem Korkenöffner.
Mit dem Flaschenöffner kurz aufritzeln.
Ne, du musst es reindrücken und dann mit einem Ruck rausziehen. Dann ziehst du sozusagen diese ganzen Sachen ab. Ja. Bisschen Gewalt schadet nie anscheinend in dieser Hinsicht.
Thomas sieht so aus, als würde er gerade
ich schlachte gerade ein Schwein.
Einen Nobelpreis gewinnen in...
Ich bin noch nie am Öffnen einer Flasche gescheitert, aber ich kann diesem Wein von Dietmar deshalb leider nur 0 Punkte geben. Das tut mir leid.
Das möchtest du gerne, ich weiß. Ja.
Nein. Ihr könnt gerne schon mal angucken und riechen und die Weinprinzessin holen. Ich finde mich
irgendwie zurecht. Ich habe ja ganz viele Online-Weinverkostungen gemacht bei Corona, wirklich mit der deutschen Wein. Das ist mir dann auch passiert. Ja. Da habe ich die Scheiße, also normal, also als Profi bei diesem Weinverkoster, da sind dann irgendwie 120 Leute da, ne? Die wollen ja nicht warten, bis der Antrag seinen Wein aufgemacht bekommt. Ne? Vorher entkorken ist ja das A und O. So, und dann habe ich das aber irgendwie vergessen und dann musste ich erstmal den Korkenzieher holen. Und dann ist mir irgendwie dieser scheiß Korken zerbröselt, ne? Und dann, also ich hätte den fast reingedrückt wie früher in die Lambrusco-Flasche, ne? Dass er so schwappt, ne? Ein bisschen schon bis immer. Aber tut dir nicht weh. Und da ist mir nämlich auch genau. Und zwar hatte ich mich aber nicht an dem Korkenzieher, sondern an dem
diesen Verschluss unten, ne? Wenn das da
ja,
so
ja,
scharf
diesen,
wird.
Diesen Aluminium-Ding, ne?
Ja.
Geblutet wie ein Schwein. Also,
was man jetzt nicht hören konnte, aber sehen konnte, die beiden. Ich habe mir, während ich versucht habe, hier an den Wein zu kommen, an diesem Verschluss komplett den Finger aufgerissen.
Er hat sich die gesamte Hand aufgeschlitzt.
Statt ein Schwein zu schlachten, blute ich wie ein Schwein. Richtig. Aber ich werde es überleben und Dietmar mindestens 10 Punkte Abzug geben dafür, dass der Wein mir sehr wehgetan hat.
Bis dahin bist du leider Gottes schon unterm Tisch und hechelst und rufst nach deiner Frau.
Ja, das kann sein. Das kann ich tun.
Also, was riechst du denn da Schönes, lieber Manuel?
Ich muss erst mal einschütten.
Genau, schütte es dir mal.
Ich muss ja erstmal. Hallo, Farbe.
Oh.
Weil das ist jetzt schon ein ganz, ganz klein wenig kräftiger.
Ja.
Als die Weine davor. Es ist übrigens wirklich so, wenn man das, also das war im ersten Trockenheitsjahr 2018, war das Saarland das einzige Bundesland, das sowohl von den Weinbauern als auch von der normalen Landwirtschaft ganz normale Erträge hatte. Also irgendwie regnet es bei uns dann doch ein bisschen mehr noch. Also auch dieses Jahr, wo es ja auch irgendwie im Osten sehr, sehr früh angefangen hat, sehr trocken zu werden, Stichwort Waldbrände, bla bla bla, war das hier eigentlich immer schön grün noch. Also
bis im Mai, Juni. Ne? Uns Hamburger ein gutes Gefühl, wo es ja immer heißt, in Hamburg regnet es am meisten. Also es ist schön, dass es doch noch irgendwo anders einen Ort gibt, wo mehr Regen runterkommt. Thomas, was sagst du?
So.
Ich finde, der Wein ist etwas heller als der zweite. ähnlich wie der erste. Und ich habe das Gefühl, ich hoffe, es liegt nicht an meinem Glas, dass der ein bisschen trüber ist. Ganz, ganz leicht weniger filtriert als die anderen
Ja.
möglicherweise.
Ich sag mal ganz kurz meinen Trinkspruch, dann könnt ihr auch gleich probieren. Ich dachte mir, ich nehme hier mal einfach Konfuzius als Vorbild, der da sagte: Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel. In diesem Sinne, Prost.
Prost.
Das ist heute sehr tiefsinnig bei uns, Dietmar.
Zum Wohle. Kannst du nochmal wiederholen? Nee, nicht über Berge, sondern über,
Stolper nicht über
ja.
Berge, sondern
Maulwurfshügel
über
oder
Maulwurfshügel.
Grabhügel?
Maulwurfshügel.
Bitte? Maulwurfshügel.
Ja, Grabhügel wäre vielleicht auch ein
Konfuzius
bisschen Konfuzius.
kannte Maulwürfe? Aber immerhin, aber die Message ist klar. Auch ein schöner Spruch.
Aber das heißt, in China gibt es Maulwürfe.
Natürlich. Die
Ich habe
sind
zuletzt aber einen
halt.
großen Artikel gelesen, wie Zitate falsch zugeordnet werden. Bist du sicher, dass es Lao Tse nicht war?
Es wurde unter
Oder
Konfuzius gesagt, aber
Voltaire? Oder
möglicherweise ist das auch eine falsche Information.
ja, nee, also der Antrag hat ja ein Problem mit Konfuzius sagt.
oh. Da sind ja richtige Nerds
Oh.
unterwegs. Ja, war jetzt auch am Wochenende in Österreich, sagte einer irgendwie großartig, deine Nummer mit dem Spekulatius. Ich weiß nicht, Spekulatius. Ja, also dir die quergreifen und dann noch ein Weihnachtsgedicht. Und so, was? Und das müsst ihr euch mal angucken. YouTube. Andrach sagt ein Weihnachtsgedicht auf mit 7 Spekulatius
Wir haben gleich noch den Zungenbrecher, das ist so ähnlich. Wie
So
viele,
ähnlich.
weißt du, wie viele Folgen du gemacht hast?
Keine Ahnung. 1800, 1500?
Da kann man sich auch nicht alles merken, ne?
Nee.
Nein.
Wollen
Was
wir mal
schmeckt
hören,
ihr denn?
was die Weinprinzessin
Ja, oh ja,
sagt?
genau.
Ja, also vom Geruch her, ich muss nochmal dran riechen, ist auf jeden Fall ein sehr mineralischer Geruch. Ich würde wieder in die Richtung Kalkstein so ein bisschen gehen. Und vor allem aber auch so grüner Apfel. Das ist wieder alles so unreife Früchte so ein bisschen mit dabei. Aber. Also er riecht wirklich sehr interessant und geschmacklich. Nehme ich nochmal kurz einen Schluck. Geschmacklich ist er auf jeden Fall erstmal komplett anders als der Geruch, finde ich. Das matcht überhaupt nicht. Aber sehr interessant. So ein bisschen pelzig, so ein bisschen Aprikose. Gut auch Banane. Aber nicht Bananenschale, sondern wirklich die Banane
Da ist sie wieder.
pur. Und ich habe so ein bisschen. Im Abgang kriegt er so einen leichten, so ein, so kennt ihr so Restöl aus der China-Pfanne in dieser Plastikassiette. So dieses restliche Bratöl, so legt sich so ein bisschen an meinen Gaumen dann am
Okay.
Ende.
Ja,
Sag mal, wo hat der
wer
Typ
den
eigentlich
eigentlich eingestellt?
sein Weinwissen her? Das ist ganz großes Kino. Weil, also das hat er sich zurechtgelegt, natürlich immer diese Pointen, ne? Wie. Eben irgendwie das Futter im Wildtiergehege und jetzt so dieses Restöl, naja. Aber vorher, ja, sage ich alles, kann ich 1000%ig nachvollziehen.
Thomas?
Ich mag ihn sehr. Also ich bin auch beim Mineralischen, beim Frischen sehr dabei. Das mit der China-Pfanne habe ich nicht ganz verstanden, was
Nee.
Sebastian da gesagt hat, aber
Als die Banane kam, war es vorbei. Das ist bei ihm so.
also ich stelle mich auch wirklich an, der hat für mich schon wieder ein bisschen was leicht zu Bitteres, aber ich finde ansonsten das Säurespiel sehr angenehm.
Dann dürft ihr ja gerne mal jetzt mal Butter bei der Fische. Was meint ihr, was es ist?
Ich glaube, der kommt aus dem Saarland.
Ah! Ich muss noch schon testen.
Relativ jung auch wieder, 21, 20.
Gar nicht mal so leicht.
Was für eine Rebsorte? Thomas?
Ich sage Elbling, den hatten wir heute noch nicht.
Okay. Gut, ihr
Ich
seid
sag
mit dem Alter sehr
Weißburgunder.
gut. Es ist ein 21er, auch junger Wein. Und es ist kein Karl Petken. Und es ist kein Elbling und es ist auch kein Weißburgunder. Es ist ein Auxerrois. Natürlich wieder Erste.
Natürlich.
Ja, Manuel und ich den gleichen Weingeschmack. Und es ist ein Weingut nördlich des Saarlandes, nämlich Oellinger Gels. Ein Bio-Weingut. Das in der nördlichen südlichen Moselhälfte, also nördliches Saarland, sozusagen das Weinanbaugebiet haben. Und die sind auch ein wunderbarer Familienbetrieb. Jetzt muss ich noch eine Sache davor sagen. Ich hatte nämlich, genau wie Thomas auch, natürlich, weil ich mich nicht auskannte in dieser Gegend, einen ehemaligen Gast, nämlich eben den Carsten Sebastian Henn, angefangen, gefragt, Mensch, Carsten, du kennst dich da in der Gegend super aus, kannst du mir da irgendein Wein, und dann hat er mir ein Weingut genannt, das ich jetzt nicht namentlich erwähne, aus einem besonderen Grund. Und ich hatte einen Wein zur Hand, wo ich der Meinung war, yes, das ist, da weiß ich jetzt schon, das muss einfach ein Ober-Super-Turbo-Wein werden, mit Goldplaketten hoch 10 versehen, keine Ahnung. Und dann rief eine Redaktion dort an und die sagten dann so, nein, sie möchten einfach nicht, dass ihre Weine verglichen werden. Und damit war sozusagen der Ofen aus. Also suchte ich weiter und kam dann aber auf dieses Weingut. Und ich muss sagen, das hat mich auch von der Homepage angesprochen. Es ist, wie gesagt, ein Bio-Weingut.
Oliver Gels kenne ich, ja. Ist super, super.
Ganz und die haben auch in den Herbstmonaten Schafherden, die durch die Rebstöcke ziehen, um diese Mischblumen, die sie dort angesät haben, die den Boden bereichern sollen mit Stickstoffen. Und durch die Schafe werden dort auch nochmal gedüngt, versuchen das biodynamisch anzubauen. Und das finde ich natürlich immer sehr schön, wenn da nicht irgendwie noch zusätzlich irgendwelche andere Stoffe benutzt werden. Und da dachte ich sofort, jeps, das ist mein Weingut. Da werde ich natürlich dann auch eins bestellen und kam dann auch auf diesen Auxerrois aus 2021. Und mir schmeckt er auch. Also ich finde, Auxerrois ist wirklich eine sehr tolle Rebsorte. Jetzt beide schon, wo ich sagen muss, ja. Also
eine Entdeckung für ja. Euch, oder? Oder? Ihr hattet bestimmt noch nicht viele Auxerrois im Podcast richtig. Drin, oder?
Gar keinen. Ja. Wir hatten vor vielen Folgen mal einen Solaris aus Schleswig-Holstein, der mich auch sehr überzeugt hatte, weil der für Holstein sehr, sehr überraschend gut war. Und Auxerrois ist toll. Ja. Schöner Wein.
Also ich stehe ja sehr, natürlich gibt es irgendwie, kann jedes Anbaugebiet anbauen, was sie wollen. Und es gibt auch irgendwie von allem fast tolle Weine. Aber ich stehe sehr auf diese speziellen Weine, ne? Also irgendwie Silvaner, Franken, Riesling, Mosel, also zumindest Unter- und Obermosel und halt eben hier Saarland, Auxerrois und Elbling. Elbling ist halt, und deswegen war der heute wahrscheinlich auch nicht dabei, schon ein sehr einfacher Wein. Ne? Also das ist eigentlich nichts für so einen langen Abend wie heute, sondern eher so ein Tischwein. Ne?
Ja, und bei uns muss man ein bisschen durchhalten, das hast du ja gehört. Wir haben noch mehr Spiele.
Absolut.
Black Stories.
Kennst du Black Stories?
Wir haben das früher nicht Black Stories genannt, aber in der Jugendgruppe mit 17 habe ich das schon gespielt.
Ja, und, genau. Also hier ist es so ein bisschen Shit Happens. Es geht hier um eine Geschichte und ihr dürft natürlich abwechselnd Fragen stellen, die ich mit Ja und Nein beantworten werde.
Kann
doch
eine Dreiviertelstunde dauern.
Nö, das geht relativ nett. Wir werden es nämlich begrenzen auf eine Fragezahl. Jeder hat 5 Fragen, die er stellen darf.
Alles klar. Sehr gut, finde ich gut.
Okay. Es nennt sich schmerzgeplagter Schluckspecht und der Titel beziehungsweise die kurze Story ist, der Verzicht auf Verhütungsmittel hätte einem Mann immense Schmerzen erspart.
Wie heißt der Obertitel?
Schmerzgeplagter Schluckspecht. Der Verzicht auf Verhütungsmittel hätte einem Mann immense Schmerzen erspart.
Bitte hören Sie diesen Podcast erst nach 21 Uhr, nicht wenn Sie unter 18 sind.
Und nicht wenn Sie wandern.
Gar keinen Fall. Okay.
Ja.
Darf ich die Definition noch einmal hören?
Ja. Schmerzgeplagter Schluckspecht. Der Verzicht auf Verhütungsmittel hätte einem Mann immense Schmerzen erspart.
Erste Frage, die Schmerzen haben nichts mit Viagra zu tun.
Nein.
Das muss ich, ne?
Ja.
Hat er auf ein Kondom verzichtet?
Nein.
Sie hat nachgedacht. Das, was schmerzhaft war, ist auf dem Weg zur Apotheke geschehen.
Nein.
Hat es überhaupt irgendwas mit Sex zu tun?
Nein.
Natürlich. Ist ja jugendfrei hier, dieser Podcast.
Also deine erste Frage, Thomas, solltest du weiterverfolgen, sag ich mal so. Oder solltet ihr weiterverfolgen?
Was war die erste?
Das war es mit dem Kondom.
Okay. Ja, da
Ob
hat
er
er
auf ein
mich
Kondom
gezögert.
verzichtet hat.
Hat er nicht.
Hat er wohl. Ah!
Ja.
Ah! Hat es was mit Kondomautomaten zu tun?
Nein.
Schmerzgeplagter Schluckspecht.
Immense Schmerzen, immense.
Horrende Schmerzen.
Kondom war ja schon mal eine gute Fährte.
Hat er ein Kondom falsch verwendet?
Ja.
Bin ich jetzt weiter dran?
Ja.
Ja. Hat er ein Kondom zum Schlucken verwendet?
Ja.
Hat er aus einem Kondom getrunken?
Nein. Nah dran.
Was kennt ihr denn für Perverse?
Schmerzgeplagter Schluckspecht heißt
Das machen wir sonst nie. Das machen wir heute zum ersten Mal mit dir.
Also er hat nicht aus dem Kondom getrunken.
Nein.
Aber was verursacht immense Schmerzen, wenn der Wein verloren geht? Wenn man wirklich immense Schmerzen hat? Hat er. Na ja gut, wenn er sich das Kondom über den Kopf zieht, dann ist er tot irgendwann. Er hat nichts ausgetrunken, also da ist jetzt nichts reingeflossen in das Kondom. Er hat versucht, das Weinglas. Hat er das Kondom über irgendwas gezogen, wo das nicht drüber gehört?
Nein.
Hat er etwas in das Kondom gefüllt und es geschluckt, damit es erst später wirkt oder so?
Ja.
So, jetzt kommen wir der Lösung mal näher. Muss ich noch mehr sagen oder ist es
Nein,
gelöst?
eigentlich ist es gelöst jetzt. Also, das wäre jetzt ein bisschen drüber. Es ist tatsächlich ein
Ich habe es auch nicht
31-Jähriger
kapiert.
und das sind tatsächlich richtige, also wirklich geschehene Dinge. Ein 31-Jähriger kam mit starken Bauchschmerzen in die Notaufnahme eines Münchner Krankenhauses. Wie sich herausstellte, hatte er am Vorabend das Oktoberfest besucht, um den Alkohol schneller direkt in seinem Magen zu transportieren, möglicherweise auch in dem Irrglauben, auf diese Weise einer polizeilichen Atemalkoholkontrolle ein Schnippchen zu schlagen, hatte er ein Kondom mit einem halben Liter Bier gefüllt und es geschluckt. Durch die Wärme wurde CO2 aus dem Gerstensaft gelöst. Das Kondom blähte sich auf und blieb in seinem Darm stecken. Der Patient überlebte ohne Folgeschäden, aber peinlich berührt.
Ach, der Depp, das macht man doch nur mit Weißwein.
Das macht man doch nur mit
Mit selbstgebranntem Schnaps, mit Zwölschgen-Schnaps.
Genau, so eine schöne Haselnuss. Manuel, ich würde gerne noch anschließen mit dem dritten und letzten Spiel des Abends. Nach der Geschichte mit dem Saarland, das bei der WM fast angetreten wäre und Weltmeister geworden wäre, habe ich ein bisschen Sorge, dass mein Spiel, das ich genannt habe, FC härter als hart, das Hardcore-Quiz, habe ich Sorge, dass das komplett in die Hose geht, weil du alles weißt.
Moment, da kommt Hertha vor.
Mit A-Umlaut geschrieben. Es geht natürlich um deinen Herzensverein, die, ich ist ja fast die Hertha gesagt, ne? Der erste FC Köln. Und ich habe 5 Fragen, die du wahrscheinlich alle ganz entspannt beantworten kannst, während ich dachte, die sind wirklich schwer. Aus welchen 2 Vereinen wurde der FC am 13. Februar 1948 gegründet?
Sülz 07, Klettenberg 011.
Ist richtig, geben wir dir einen Punkt. Geisburg Hennes wurde dem Verein von einem Zirkus geschenkt. Welcher war es?
Da muss ich raten. Ich weiß genau. Ich glaube Williams.
Es ist richtig, 2. Punkt für dich. Auf welchem Platz steht der erste FC in der ewigen Bundesliga-Tabelle?
Oh, das weiß ich nicht. Abgrutschleiter, gefühlt immer noch auf 1. Da waren sie wirklich sehr, sehr, da waren sie, kein Scherz, da gibt es nichts zu lachen. Da waren sie sehr, sehr lange, weil ja die Loser aus Bayern und Gladbach erst 2 Jahre später dazugekommen sind. Im Moment, ich muss raten. 14.
Besser, Platz 9. Rate mal, wer vor ihnen steht.
Ja, wahrscheinlich Mönchengladbach.
Frankfurt. Hinter ihnen steht Leverkusen.
Wo steht Werder Bremen?
Scheiß Leverkusen. Nee, das ist aber eigentlich mein Lieblings. Wir sind ja hier unter uns, ne? Und es gibt ja keine rigorosen Political Correct Regeln. Nein, weil es den schönsten Gesang gegen Leverkusen finde ich halt den, der eben nur bei Leverkusen geht. Alles andere kannst du ja auch bei allen anderen Vereinen, ne? Ihr schlaft unter Brücken und weiß ich nicht was und so. Ihr steht auf Schwänze und nicht auf Busen. Ihr seid die Fans von Bayer Leverkusen. Ja, ihr findet es lustig, sehr, sehr gut. Ja. Kann man natürlich jetzt sagen, warum sollen Menschen nicht auf Schwänze stehen? Ja, nein, finde ich auch. Ne?
Du, aber solche Chöre, ich hab einmal einen Spruch gemacht, das war, da erinnere ich mich noch sehr, es war noch zu meiner Abschlusszeit in Kiel bei meiner Schauspielschule und da hatte ich Rom und Julia gespielt und ein Kollege kam aus Bochum. Man muss ja immer sagen Bochum, nicht Bochum, sondern Bochum. Bochum. Und aus Spaß hatte ich dann einfach angestimmt, so lieber tot als ein Bochum-Idiot. Da hat er mich also die halbe Bühne gejagt.
Also den kannte ich gar nicht. Ich kenne nur so ganz alte Karlsruhe, wir scheißen euch zu. Nein, aber auch noch eine schöne Leverkusen-Geschichte ist, da bin ich in einem relativ kleinen Bus zum Stadion nach Köln gefahren. Wo dann irgendwie ja sehr intelligente Leute sich so angeheizt haben, dies und jenes zu singen. Und irgendeiner fing dann an, eure Eltern gehen zum FC Köln. Und dann meldet sich so eine Frau mit FC-Schal und sagt, stimmt. Und die Tochter daneben in Leverkusen-Schal ist vor Scham in den Boden gesunken. Ja. Na, aber Leverkusen sieht ja jetzt selber, was es bringt, die viele Kohle.
Ja, es gibt Auf und Abs im Fußball, ne?
Nee, es gibt einfach nur Scheißvereine und gute Vereine.
Oder so, ich sag nichts weiter. Mit welcher Aktion? Nee,
das interessiert mich jetzt noch, aber Moment. Ich mache mich nackig mit dem FC, weil das ja jeder weiß. Seid ihr denn HSV, Werder Bremen, Werder St. Pauli?
Ich bin Mitglied bei FC St. Pauli.
Alles klar. Werder Bremen.
Insofern alles weißt klar. Du, wo du hier stehst und alles okay. Du
bist bei Wohlgesinnten.
Ich habe auch nichts gegen HSV-Fans, also wirklich nicht.
Ich schon.
Ja, ich nicht.
Mir egal.
Mit welcher Aktion sollte 1984 Bernd Schuster zum ersten FC geholt werden?
Wow. Expert-Frage, keine Ahnung.
Es ist der Knaller. Es ist so geil. Das ist eine Kindheitserinnerung für mich. Das Phantasialand wollte ihn kaufen und dafür den Verein umbenennen in 1. FC Phantasialand Köln.
Nein.
Steht so auf Wikipedia.
Ehrlich?
Ja.
Die Story kennt keiner.
Und der Verein hat dann beschlossen, dass sie das lieber nicht wollen.
Seht ihr ja mal, dass es ein guter Verein ist. Wisst ihr übrigens, um bei dem Thema zu bleiben, wo Red Bull schlauerweise zuerst angefragt hat?
Bei Fortuna?
Fortuna Düsseldorf und St. Pauli.
Ja, St. Pauli ist natürlich echt eine blöde Idee, da anzufragen.
Ziemlich blöde Idee, ne? Und aber das waren dann halt so coole, hippe Red Bull-Manager, die gesagt haben: Mensch, St. Pauli ist doch so ein cooler, hipper Verein. Da passt doch unsere Brause total mega zu. Ne?
Die stehen und voll auf Kommerz.
Ja, ja. Ach, komm, komm, hört bitte auf. Seit der fette Höhne sein Retter-T-Shirt angezogen habt, anstatt dass ihr mal schön in die Regionalliga geht, zu FC Ottensen und also nach 93, ja, da seid ihr gestorben. Ihr seid der Verein, das muss man ja mal in diesem Podcast auch mal sagen, ihr seid der Verein mit deutschlandweit den zweitgrößten Merchandising-Umsatz nach Bayern München. Weil jeder, der und? So tut, als wäre er gegen Kommerz, kauft sich so ein scheiße braunes Hoodie, ja, und noch die entsprechende Kappe dazu.
Es ist
okay,
Spaß.
Okay. Also ich war noch bei St. Pauli. Ich war noch St. Pauli, da hast du noch wahrscheinlich in Windeln gesessen. Nein, was bist du für ein Jahrgang?
82.
Ja, siehste, ja, sag ich ja. Also es war, glaube ich, wirklich, nein, das ist jetzt wirklich kein Scherz. Es war 1986 oder 87. Es waren die guten Daumenjahre beim FC. Und da war ich mit einem Kumpel bei St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf in der St. Pauli-Kurve. Und das war wirklich noch Hafenstraße, ja. Also ich sage jetzt mal 88, da warst du gerade 6, also gut Einschulung. Ja, also nicht Windeln. So, und dann standen wir da. Und es war überhaupt gar kein Bezug zum ersten FC Köln. Nein. Und dann haben irgendwann die ganzen St. Pauli-Fans angefangen zu singen: Schwarz war heiß blau, wir scheißen auf den HSV, wir holen uns den Ratsherrn Cup und der FC Köln wird Meister. Meister! Da ist mir so einer abgegangen. Könnt ihr euch jetzt das vorstellen? Ja?
Das muss ja
das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Und jetzt nicht dieser Kommerzverein.
Es muss ja 88 auch die ersten Totenkopffahren gegeben haben, wo überhaupt dieser ganze Kult erst entstanden ist damals.
Ja, da war ich dabei.
Die Hafenstraßenbesetzung.
Genau.
Und der Verein hat
die Nacht durchgesoffen mit Volker Ippich. Sagt der Volker Ippich noch was?
Selbstverständlich, das ist der Torwart, der in der Hafenstraße gelebt hat.
Ja, absolut, genau. Und mit dem habe ich da war ich beim Auswärtsspiel St. Pauli gegen FC 1-1. Ike Hässler hat irgendwie das 1-1 geschossen und danach irgendwie habe ich da noch im Vereinsheim, was ja dann noch richtiges Vereinsheim war direkt, ne?
Wo die Spieler durch mussten zur
Kabine. Ja, die sind auch alle danach gekommen, das war irre. Und wie hieß ja noch irgendwie der Trainer, ich komme gleich drauf. So, und da habe ich eine ziemlich geile, ja, ich bin halt ins Gespräch gekommen mit so einer Frau und habe die so ein bisschen angeflirtet. Und dann stellt sich raus, das ist die Freundin von Volker Ippich. Und dann sind wir mit dem noch bis 3 Uhr morgens um die Häuser gezogen. Und ich sagte, ey, du hast ja heute irgendwie so ein Profispiel, also erste Liga und morgen ist bestimmt Training. Ach, ich bin doch Torwart. Ich lasse mich einmal fallen wie eine Schranke. Das passt schon. Bis 3 Uhr morgens. Alter Schwede, Volker Ippich. Das hat sich noch durchgezogen. Meine Eltern fahren ja bis heute mit meiner Schwester. Nee, meine Schwester fährt jetzt solo mit ihrer Familie. Aber seit ich 4 Jahre alt bin, Urlaub Lübecker Bucht. Ne? In Dahme.
Niendorf und die Ecke.
Nee, Dahme.
Okay.
Also Grömitz, Kelnhusen. Und irgendwann sitze ich da mit meiner ehemaligen Familie. Ich habe da auch irgendwie vor 20 Jahren Urlaub gemacht. Und sitze ich da im Restaurant und sehe bei der Bedienung auf dem Schild Ippich. Und sage, haben Sie was mit Volker Ippich zu tun? Ja, ich bin seine Mutter. Und das fand ich so schön. Und dann habe ich irgendwie die alten Ippich-Stories wieder rausgeholt und so. Also ich kenne die Ippich-Sippe aus dem FF. Nein, ich habe natürlich auch ein großes Herz für St. Pauli, aber ich finde immer dieses Getue, wir sind kein Kommerzverein, bei einem totalen Kommerzverein, ein bisschen merkwürdig.
Das ist auch sensationell, zu sagen, wir verkaufen den Namen des Stadions nicht und hintenrum stecken wir im Merchandise 80 Milliarden ein.
Genau. So sieht's aus.
Dann kommen wir doch jetzt einfach mal zu einer neuen Rubrik, die da heißt, nachdem wir jetzt 3 Weine verkostet haben, Versuchen wir noch einen Satz gerade auszusprechen mit einer kleinen Schwierigkeit hinzukommt, nämlich unseren Zungenbrechern.
Der Zungenbrecher.
Der Zungenbrecher.
Ganz genau. Der Thomas ist gerade ein bisschen abstinent aufgrund
in der St. Pauli Nirvana.
In St. Pauli Nirvana abgedriftet. Du siehst gleich beim Chat oben, gebe ich dir gleich einen Zungenbrecher rein und den darfst du gleich fleißig versuchen loszulegen.
Also, ich kann ja schon mal vorwegnehmen, es ist eine Alliteration mit K. Mhm. Kaiser Karl konnte keine Kümmelkerne kauen. Warum konnte Kaiser Karl keine Kümmelkerne kauen? Weil Kaiser Karl keine Kümmelkerne kauen konnte.
Sehr schön. Karl Schmidt hätte wahrscheinlich so was gesagt zu dem, wie du es jetzt gerade so präsentiert hast.
Vorbildlich 1 plus.
Ich dachte eher so, etwas, so ein bisschen, dass Sebastian Vettel irgendwie im Replay. Also das ist...
Zu langsam. Muss ich auch schneller vorlesen.
Naja, Zungenbrecher sind natürlich, wenn sie schnell gesprochen werden, natürlich wesentlich reizvoller.
Ja, aber auch das ist ja kein Problem. Kaiser Karl konnte keine Kümmelkerne kauen. Warum konnte Kaiser Karl keine Kümmelkerne kauen? Weil Kaiser Karl keine Kümmelkerne kauen konnte.
Siehst du, kannst es halt. Du bist halt einfach gut, ja. Verzeih mir.
Aber im ersten Mal will man ja keinen Fehler machen. Außerdem muss ich ja erstmal hier deine Groß- und Kleinschreibung, die ist ja auch sehr fragwürdig.
Ja, ist bewusst meine, einfach halt nur zur Verwirrung.
Du bist ja auch Schauspieler und kein Germanistikprofessor, ist schon klar, ne? Ah, das ist schon schwieriger, okay.
Ja, natürlich, Thomas, das haut er mir immer rein, okay. Ja.
Also ich weil das ist jetzt auch irgendwie dreimal so lang, dann mach ich es direkt schnell, ne? Obwohl ich es das erste Mal lese.
Das ist eigentlich für mich Problem, jetzt gedacht. Ne? Also du hast jetzt eigentlich gerade Urlaub, außer du möchtest es machen.
Nö.
Hansen, Hansens, Hans hackte Holz. Hätte Hansens Hannchen, Hansen, Hansens, Hans Holz hacken hören, hätte Hansens Hannchen, Hansen, Hansens, Hans Holz hacken helfen. Hansen, Hansens Hack. Hans hackte Holz. Hätte Hansens Hansen, oh Gott, hätte Hansens Hannchen, Hansen, Hansens, Hans Holk hacken hören, hätte Hansens Hannchen, Hansens, Hansens, Hans Holk hacken helfen. Ja, da hat er sich aber auch was ausüberlegt.
Also wir hatten einmal, wenn ich da bei Dalli Dalli bleibe, Rock statt Holz. Ja. Das ziehen wir ab. Aber ich muss sagen, das war von der Schwierigkeit her mindestens dreimal so schwer wie meins.
Ja.
Aber auch ein bisschen sinnvoller als das erste.
Also ja,
ich habe was dazu. Ich habe was da durchgelernt über Hannchen Hansen.
Ja, ich habe jetzt auch zu Hannchen und Hansens auch einiges gelernt zur ganzen Familie hier. Ja.
Also aber Sinn der Sache ist ja einfach festzustellen, dass ihr irgendwie noch nicht mal 3 Probierschluck schafft und dann problemlos. Aber ich meine, ihr Schauspieler sauft doch auch wie die Löcher, oder?
Deswegen habe ich diesen Podcast auch eigentlich angenommen, weil ich eben der Meinung war, mit Alkohol kenne ich mich aus. Und ne, also das war ja eigentlich der Sinn.
Der Meinung war oder immer noch
der bist? Meinung war. Der Meinung war. Mittlerweile habe ich viel mehr dazugelernt. Aber was wir ja nicht tun, wie jetzt viele Weinkenner das ja auch so tun, also wir spucken auch nicht aus, wir genießen das schon auch, ne?
Also, nee, ausspucken ist auch irgendwie
auch eklig.
Keine Ahnung, weil da ja, nein, was heißt eklig, aber schade einfach. Und wer das professionell macht und jetzt wirklich sehr, sehr viel Wein teilweise ja vormittags probieren muss, ist es bestimmt sinnvoll, aber ich halte es nicht für sinnvoll. Wein ist dafür gemacht, um ihn zu trinken.
Ganz genau. Und vor allem ist er verbindend und das ist das, was wir hier eigentlich auch produzieren, mit einem Gast, einer Gästin zusammenzusitzen und zu sagen, über den Wein lernen wir uns einfach kennen und haben einfach Freude und Spaß daran. Und das ist eigentlich immer das Schönste an dem Ganzen. Ich meine, gut, klar, wenn man jetzt sagt, irgendwie man muss 40 Weine durchprobieren, dann ist klar, dass man die jetzt nicht alle irgendwie sich hinter die Binde kippt, weil den 40. kann man dann auf jeden Fall überhaupt nicht mehr schmecken. Das ist genauso wie bei Rotwein. Wenn du Primitivo vorweg trinkst, kannst du eigentlich jeglichen anderen Rotwein vergessen. Weil der Primitivo dir sowas von eigentlich
dem Mund voll macht. Der ist kräftig und richtig. Dominant, richtig. Ja. Aber nicht unbedingt schlecht, ne?
Nein, also. Nein, es gibt super Primitivos, nur ist es halt einfach, weil er so gehaltvoll ist. Wir hatten übrigens mit Andreas Englisch das Thema San Gratino. Hast du schon mal einen San Gratino getrunken?
Wahrscheinlich nicht.
Ja, das gibt's auch nur in einer bestimmten Region in Italien, in Umbrien. Und den hat er gewählt, weil das auch offiziell als der Wein der Teufelsaustreibung benannt wird.
Okay.
Und aber der hat auch genau wie Primitivo mindestens seine 14%. Und das kloppelt ordentlich rein.
Ich bin ja ehrlich gesagt, ja, ich habe mal unschöne Artikel in der Zeit gelesen. Da ging es eigentlich darum, um die Ausbeutung von Arbeitssklaven in Süditalien zum Gemüseanbau. Also italienische Tomaten sollte man, wenn möglich, die Finger von lassen. Und da wurde aber im gleichen Artikel dann quasi in einem Nebensatz auch erwähnt, dass man jetzt auch eigentlich italienischen Wein prinzipiell nicht trauen sollte. Also wenn du natürlich den Bombenwinzer deines Vertrauens hast, mit dem du in den Weinberg gehst und der aber wahrscheinlich dann auch für die Flasche irgendwie 40, 50 Euro nimmst, okay. Aber ich sag mal, alles, ohne das jetzt zu pauschalisieren, aber alles, was du an italienischen Rotwein in deutschen Supermärkten kriegst, kannst du nicht vertrauen.
Mm, okay.
Also du weißt halt einfach nicht, weil es gibt ein anderes Weingesetz in Italien. Also da gilt das Gesetz des Erzeugers. Ja, wenn der Erzeuger den Wein macht, bestimmt der die Region, wo der die Trauben her hat. Völlig egal.
Mhm.
Und deswegen finde ich, also ich bin ja irgendwie immer noch, ja, auch wenn ich jetzt quasi nicht mehr dafür bezahlt werde, doch Überzeugungstäter, was die Botschaft angeht, trinkt deutschen Wein.
Hm.
Franzosen überschätzt und überbezahlt. Italiener fragwürdig, wenn du, wie gesagt, nicht wirklich den Winzer kennst. Spanier gilt dasselbe. Und ja, dann geht es ja schon los. Ne, ist Österreich super Wein teilweise?
Ja. Yeah.
Österreich super teilweise. Und ja, und wenn es dann natürlich irgendwie, sag ich mal, auch aus Klimaaspekten unfreundlich wird, Kalifornien, Südafrika und so, ich meine, in Südafrika, da habe ich mal einen Artikel gelesen, da bekommt, also das wird ja, jeder südafrikanische Wein, der bei uns in den Supermärkten steht, das muss man ja auch mal wissen, ich weiß nicht, ob ihr das mal zum Thema hattet, jeder südafrikanische Wein, der bei uns in den Supermärkten steht, wird auf Containerschiffen in Containertanks quasi rübergeschippt. Und wird erst natürlich in Europa, weil das ja viel zu teuer wäre, auch dieses ganze Glas zu transportieren, wird natürlich erst in Europa in die Flasche gefüllt. Und wenn, sagen wir mal, der südafrikanische Wein 4 Euro kostet, 3,99 im Supermarkt, bekommt dafür der südafrikanische Winzer 2%.
Das ist sowieso,
Prozent.
Ja, das ist sowieso Wahnsinn.
Und da sind wir beim Winzer. Da sind wir noch nicht beim Angestellten von Winzer. Richtig. Verstehst du?
Richtig. Ja. Und da, deswegen ist ja auch so eine Geschichte bei Hendrik Thoma, haben wir ja auch gelernt, 60% der Deutschen kaufen den Wein immer noch in bei Lidl oder Aldi oder, ne, also.
Ja, und der Durchschnittspreis ist irgendwie Discounter. 2,89 oder so oder 3,90.
Richtig, ganz genau. Und da kann man ja auch schon mal hochrechnen, ne, also was überhaupt noch überhaupt in der Flasche ist, beziehungsweise.
Du kannst beim Aldi unbesehen die Edition von Fritz Keller kaufen. Du kannst super Genossenschaftswein bei Rewe und Edeka kaufen, aber dann musst du in Deutschland bleiben. Deutschland bleiben.
Ja, genau. Thomas, bist du anwesend?
Ich bin da.
Sehr schön. Wir sehen dich nicht, ist aber auch nicht so zum Nachteil.
Ich finde ihn sehr hübsch.
Oh.
Ja, also St. Pauli-Fans sind immer hübsch.
Meister Antrag hat gesagt, er findet mich hübsch. Ich
dann
beende hier
auch
meine Karriere. Ich komme
dann darfst wieder. Du auch mit deinem Antlitz jetzt das vorlesen.
Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne. Der eine hieß Schack, der andere hieß Schack Schavarak. Der dritte hieß Schack Schavarak, Schack Schonkimini. Nun war da auch eine Frau, die hatte drei Töchter. Die eine hieß Sip, die andere hieß Sip Sivlip. Die dritte hieß Sip Sivlip Simelimini. Und Schack nahm die Sip und Schack Schavarak nahm Sip Sivlip. Und Schack Schavarak, Schack Kommini nahm Sip Sivlip Selimini zur Frau.
Sehr gut! Hey!
Dafür hat er sich jetzt 10 Minuten unsichtbar gemacht.
Ja.
Wow.
Zum und ersten haben wir, Mal bin ich auch richtig stolz auf dich.
Und hat sich wirklich wahrscheinlich irgendein Kondom mit Anti-Lall-Serum eingeführt. Also das hätte ich nicht. Also ich sehe jetzt hier in diesem Chat irgendwie die drei Dinger. Das war ja lächerlich, was ihr mir gegeben habt. Also das.
Soll ich auch noch eingeben?
Nein. Ich bin durch.
Oh, herrlich. Kommen wir mal zur Abstimmung, ein bisschen der drei Weine, die wir jetzt gerade hier heute Abend verkostet haben. Wir haben sozusagen den goldenen Korken bei uns als Abstimmungsmerkmal. Von 1 bis 100, natürlich, klar ist 100 die höchste Wertung. Dementsprechend, lieber Manuel, kannst du jetzt gerne mal die drei Weine einteilen. Wie viele Punkte, wie viele Korken gibst du den jeweiligen Weinen?
Manuel, damit du es einschätzen kannst, der beste Wein, den wir jemals hatten, war der von Carsten Henn, ein Riesling mit 92 Punkten im Schnitt. Der schlechteste Wein, den wir jemals hatten, war ein Wein von Dietmar aus Indien mit 59,25 Punkten im Schnitt.
Richtig, da 59. Besteht, ja, da besteht er wahnsinnig drauf.
Er wurde bei einer Cola verglichen.
Ist ja jetzt auch nicht so unbedingt als Weinland bekannt.
Nee, ne? Nee, uns auch nicht.
Ja, der Gast muss als erstes werten. Wertet ihr da erstmal?
Lass uns das mal so machen. Die Weinprinzessin lassen wir als Erste.
Sehr gute Idee.
Ja, also vielen lieben Dank nochmal hier für diese großartige Verkostung wieder von drei wirklich spannenden Weinen. Alle drei haben mir gut gefallen. Es gibt aber wirklich einen, der hier ein absolutes Highlight ist. Und in meiner Punktevergabe würde ich sagen, dass der Wein von Dietmar bekommt von mir 70 Punkte. Der Wein von Thomas bekommt von mir 75 Punkte. Und der Wein von Manuel Andrak bekommt 85 Punkte.
Danke, Weinprinzessin. Dietmar, möchtest du als Nächstes?
Sehr gerne. Ich schließe mich fast schon so ein bisschen der lieben Quarkfee an. Und zwar der Wein von Manuel Andrak, den finde ich auch unheimlich sehr schön, auch komplex. Hat irgendwie etwas herbere Note, würde ich mit 80 Punkten auch versehen. Ich muss sagen, mein Auxerrois dagegen ist ein wenig süßlicher, nichts ganz so herbe. Das ist jetzt einfach so eine Geschmacksfrage. Schließe ich mit 79 Punkten, einfach einen Punkt weniger, an. Und den Wein von Thomas, gewöhnungsbedürftig. Da muss ich allerdings gestehen, der war bei mir jetzt nicht ganz so. Und bin ich bei 72 Punkten.
Danke. Manuel, magst du Punkte geben?
Ja. Jetzt habe ich ja so ungefähr die Range und dann möchte ich doch, weil der mich nicht nur, weil es mein Wein war, sehr begeistert hat, den ich auch übrigens nicht vorher gekostet habe. Ne? Also ich bin, mein Lieblingswein ist tatsächlich der auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis mega, falls jemand sich das, falls ein Hörer, Hörerin, dieses Podcast ist entschließt, dann bei Karl Petken zu bestellen. Mein Topwein ist der Weißburgunder. Aber dieser Auxerrois hat mich sehr, sehr begeistert. Ich gebe dem 89 Punkte. Was ja von dann überraschenderweise, aber naja, leider ein Tipp von einer SPD-Ministerpräsidentin. gebe ich meine alte Hausnummer in Köln 69. Und wogegen Ollinger Gels mich wieder doch sehr beeindruckt hat. Und das gibt eine glatte 85.
Prima, dann gebe ich meine Punkte. Der Wein von Manuel war für mich eindeutig der Sieger des Abends. Ich würde dem auch 90 Punkte geben wollen. Wow. Der Wein von Dietmar war ähnlich gut, aber ein bisschen schwächer dann doch für mich. Dem gebe ich 87 Punkte. Und mein eigener Wein, ich muss es ja leider zugeben, der hat mich auch am wenigsten überzeugt. Ich gebe ihm immer noch freundlicherweise mein eigenes Geburtsjahr, die 82. Und damit haben wir ein Endergebnis. Der dritte Platz heute und damit der drittletzte Wein im ewigen in Vino Vervivas Ranking vor Dietmar und Judith Döker aus Indien ist der Wein von Thomas mit 74,5 Punkten.
Oh, du näherst dich an.
Ja. Und direkt vor diesem Wein schließt sich dann an mit 80,25 Punkten der Wein von Dietmar mit Platz 2 heute und Platz 1 mit 86 Punkten. Sehr und schön. Damit mit dem sechsten Platz im ewigen Ranking, direkt hinter Stefan Marquardt, ist der Wein von Manuel heute mit 344 Punkten, also im Schnitt 86. Herzlichen Glückwunsch, Manuel.
Merci. Ja, wie gesagt, mir kommt es darauf an, dass die Leute so ein bisschen die sahnischen Weingüter hoffentlich heute Abend kennengelernt haben. Nur zu diesem Ding irgendwie ein Weingut und ja, der eine Wein konveniert, der andere nicht so. Also ich hatte halt eben bei Harald Rüssel, ein Sternekoch in der Nähe der Mosel, bei Mering. Und der hatte mal so ein super Degustationsmenü. Also keine Ahnung, 7 Gänge, mega Qualität. Und dazu dann von seinem Schwager absolute Top-Riesling-Weine und zu den Hauptgängen Chianti-Weine, aber von dem Top-Chianti-Weingut. So. Und dann war das Spannende für mich, es gab zu den einzelnen Gängen natürlich entsprechende Rieslinge Chianti-Weine. Aber alles das gleiche Weingut, unterschiedliche Jahrgänge. Hm. Das war der Hammer. Du konntest irgendwie, das war die gleiche Traube, das war das gleiche Weingut und plötzlich ne, hast du komplett unterschiedliche Geschmäcker. Auch nicht irgendwie, dass du sagst, das stinkt jetzt total ab. Die haben natürlich nicht ihre schlechtesten Jahrgänge präsentiert, ne? Aber wo du ganz eindeutig sagen kannst, der hat diese Qualitäten in dem Jahrgang, der hat diese Qualitäten, aber Hammerunterschiede, gleiche Traube, gleicher Jahrgang.
Ja. Das ist sowieso das Faszinierende, dass was ein Jahr ausmachen kann. Und auch nochmal zur Betonung, einfach was jetzt sozusagen diese Bewertung angeht, wollen wir einfach auch eines hinweisen, dass die Weingüter, alle, die wir bisher immer auch wirklich bekommen haben und die wir haben, sehr wertschätzen und auch das, was sie machen. Dieses Ranking ist letztendlich ein einfacher Spaß, den wir machen. Es hat aber nichts, keine Aussagekraft dessen zu tun, ob ein Weingut nicht gut genug ist oder überhaupt nicht, sondern dass wir unter uns einfach nur in dem Moment einfach das Gefühl haben, dieser Wein schmeckt uns in dem Augenblick so. Das kann sich aber auch ändern. Wir kennen das ja aus den Urlauben auch. Ne? Wir trinken da irgendwann einen Wein und denken uns so, yeah, Bier, yeah, Schweinebacke, oder? Und nimmst ihn mit nach Hause und denkst dir, ja, wo ist er denn hin?
3 Grad ja. Kälter. 3 Grad richtig. Kälter. Richtig.
Ganz genau.
Draußen auf der Terrasse und nicht hier in euren Arbeitszimmern.
Ganz genau, ja. Aber insofern, trotzdem, alle Weine, die wir bisher immer hier verkosten durften, waren auf ihre Art speziell gut bis sehr gut und haben ihre Wertigkeit auch verdient. Und darum macht es so einen Spaß einfach im Grunde genommen auch hier, diese Weine immer zu verkosten, mit jedem Gast und untereinander. Und vor allem ist es immer schön zu hören, warum gerade auch diese Weine. Und das haben wir heute auch bei dir wieder mitbekommen, dass du nicht nur erst seit deiner wunderbaren Bootsfahrt, sondern eigentlich im Grunde genommen, dass du es auch wirklich von Herzen machst.
Ja, total. Also das ist ja jetzt auch, ich habe ja schon mal diese Sendung erwähnt, die ich da 50 Folgen lang gemacht habe für seinen Rundfunk vor ein paar Jahren. In irgendwelchen ARD-Mediatheken schwirrt sie noch rum. Und das Konzept von dieser Sendung war, dass man nicht gesagt hat, wir haben schon mal was vorbereitet, sondern dass ich dahin gefahren bin zu den Erzeugern, zum Wollschwein, zum dem Reh die Decke abgezogen, aber auch Kartoffel und Gemüse, bla bla bla. So, und aber es war in jeder Folge natürlich ein Winzer dabei. Und bei der dritten Kartoffel wird es schon dünn mit der Thematik und was du noch fragen willst, ne? heißt jetzt Laila oder Annabelle oder wie auch immer. Bei Wein ist das nie ein Thema, ne? Weil du hast diese Winzerpersönlichkeiten, du hast die unterschiedlichen Lagen, du hast die unterschiedlichen Trauben und du hast die unterschiedlichen Herangehensweisen. Also ich habe da mal Molitor an der Mosel interviewt. Kennt ihr den? Molitor, Riesenwein.
Ja, Molitor, ja. Der macht übrigens auch, glaube ich, die Weine, wenn ich das so richtig noch im Kopf habe, auch mit Norddeutschland, mit der Gräbermühle.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der hat ein riesiges Weingut, macht aber nur Qualität ohne Ende, aber halt so viel Fläche, dass er sogar nach Norddeutschland verkaufen muss. Und sein Rezept ist ja immer, er baut die seine Weißweine, gerade die Rieslinge, so aus, dass er sie nicht aus dem Haus gibt, bevor die 5 Jahre alt sind. Also du wirst nie einen Molitor-Wein kriegen, der halt hier wie jetzt bei den saarländischen Weingütern von 2021 ist oder 2020 oder 2018, sondern der legt die immer hin und ja, das kannst du irgendwie auch bei seinen Weinen absolut machen und das ist total faszinierend, ne? Dann auch diese unterschiedlichen Herangehensweisen zu sehen, ne? Du musst es dir auch leisten können, sag ich mal. Du musst, ne? Er hat das ja auch aufgebaut, sein Vater hat das noch ganz anders gemacht und du musst halt ja dann erstmal, um dieses Prinzip zu halten, ein paar Jahrgänge einfach null Einnahmen generieren, ne? Um dir das leisten zu können, weil das gehört ja auch zur Wahrheit. Natürlich müssen irgendwie unsere deutschen Winzer ihren aktuellen Wein verkaufen, um über die Runden zu kommen. So ist es.
Manuel, am Ende der Folge. Jetzt haben wir noch Spezialaufgabe für dich.
Und noch was?
Ja, eine letzte Spezialaufgabe. Hast du aus einem Glas oder aus 3 Gläsern getrunken heute Abend?
Eins.
Dann wird es ein bisschen schwieriger für dich. Denn die Frage ist jetzt, wie fandest du unsere 3 Weine, nicht nur in Punkten, sondern wie würdest du die 3 Weine nacheinander, wie wir sie auch getrunken haben, also dein, mein und den von Dietmar, wie würdest du sie beschreiben als Wanderwege, die du schon bewandert hast?
Das hätte ich mir aber vorher sagen sollen. Das ist eine komplexe Frage. Ja, also wenn wir jetzt mit dem Gewinner des heutigen Abends anfangen wollen, dann ist das ja der Auxerrois von Karl Petken. Und das passt eigentlich perfekt da zu dieser Landschaft, weil die vielfältig ist, weil ich da in Frankreich die Magerwiesen mit Orchideen habe und den super Blick auf die Mosel, diese Leichtigkeit des Seins, dass du denkst, was interessieren mich die Krisen dieser Welt, mir geht's gut und auf dieser Wanderung erlebe ich die Natur so, wie sie ist. Der zweite Wein, auch von Karl Petken, das ist sowas Ehrliches, Solides, was ich jeden Tag auf meinen Hundewanderungen schätze. Keine Überraschung, aber etwas, das Spaß macht. Und der dritte Wein von Ollinger Gels, auch ein Auxerrois. Ja, da erinnere ich mich dann doch eher so an Wanderwege, die in Wäldern stattfinden, wo ich was rieche. Ich glaube, der Kollege Weinprinzessin hatte auch so eine Assoziation an Harz oder weiß ich nicht was. Ja, sowas Erdiges und sowas im positiven Sinne Deutsches.
Sehr schön. Sehr schön. Dann, mein lieber Manuel, bedanken wir uns recht herzlich, dass du bei uns zu Gast warst, dass du lange durchgehalten hast. Ja, Thomas?
Wir haben noch ein Schlusswort der Weinprinzess.
Ach du meine Güte.
Ja, vielen lieben Dank. Es hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Ich freue mich aufs nächste Mal und alles Gute. Ciao.
Na dann. Aber nee, die Weinprinzessin war sensationell. Also schade, dass sie irgendwie jetzt nicht live dabei war. Also ich meine, vom Dialekt her hat man es ja gehört, für einen Grund-Berliner ganz schön viel Weingeschmack auf der Zunge.
Ja, er hat viel in diesen letzten drei Folgen bei uns dazugelernt. In diesem Sinne, lieber Manuel, bedanken wir uns recht herzlich. Ihr lieber Thomas, wünsche ich auch noch einen schönen Abend mit wundervollen Träumen und Gedanken an deinen Wein.
Ebenfalls, danke dir
auch. Die Weinprinzessin, das schicken wir jetzt einfach mal so in den Kosmos, bedanken wir uns auch recht herzlich. Und wie immer, bei uns hat der Gast das letzte Wort. Das heißt, du darfst gerne noch was loswerden, was du möchtest. Und ich wünsche dir oder wir wünschen dir alles, alles Liebe, tolle Wanderwege, tolle, wundervolle Begegnungen auf den Wanderwegen, aber auch drumherum, tolle Weine. Und vor allem bleib gesund und genauso fröhlich, wie wir dich kennengelernt haben.
Gut, wenn ich die letzten Worte habe, wovon ich jetzt ja überrascht wurde, dann möchte ich doch an die hoffentlich auch gemäßigt alkoholisierten Zuhörer, die wahrscheinlich schon meinen Weinspruch von vor 2 Stunden vergessen haben, wieder sagen, 80 Jahre vom Weine trinkt, als Kreis erst in die Grube sinkt.